Hallo, hallo, hallo.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jack und Sam.
Der Podcast, in dem wir Zettel ziehen, über die wir quatschen, irgendwas erzählen. Und manche Themen sind auch von euch. Boah, das war eine richtig geile Definition von unserem Podcast.
Was wir damit sagen wollen ist, wir haben ja gesagt, ihr könnt uns gerne E-Mail schreiben oder bei Instagram oder sonst wo und uns Themenvorschläge reinhauen und die nehmen wir mit auf. Und das machen wir heute tatsächlich sogar. Wir
haben das erste Mal.
Ja, wir haben 2 Zettel darunter, die von euch gewünscht sind und die wir auf jeden Fall im Laufe der Folge bearbeiten werden.
Ich freue mich richtig doll drauf. Vor allen Dingen muss ich sagen, Sam, also ich habe die E-Mails ja auch gelesen, du auch. Und ich habe mich richtig doll gefreut, weil das waren so coole E-Mails und es war einfach total schön, so lustige Themenvorschläge zu kriegen. Ja, das hat mich richtig glücklich gemacht, weil das was Neues ist, was ich nicht kenne.
Mich auch. Also an der Stelle würde ich mich ganz doll gerne bedanken bei Lemanda und Lisa. Die haben uns ganz tolle E-Mails geschrieben. Wir haben wirklich herzhaft gelacht und uns über die Anreize total gefreut. Also es ist wirklich so viel wert. Also sich auch die Mühe zu machen, dann sich kurz hinzusetzen und sagen, oh, ich schreibe denen kurz eine E-Mail. Ich finde es einfach toll.
Mega cool, ja. Und wenn ihr das auch machen wollt, jackundsampodcast@gmail.com und dann landen eure Themen vielleicht auch auf unserer Zettelchenliste hier. Sam, wie geht es dir?
Mir geht's gut. Mir geht's richtig, richtig gut. Und ich freue mich, dass wir das heute wieder machen. Und ich freue mich auch darüber, dass wir einen netten Sponsor haben, diese Folge.
Ach ja, unser Sponsor ist BookBeat. Und ich sag dir, wie es ist, Sam. Und deswegen bin ich sehr froh, dass du einen guten Buchvorschlag hast. Ich höre einfach seit 4 Wochen dasselbe Buch und ich finde es sehr, sehr cool, dass ich jetzt jemanden habe, der mir noch weitere Vorschläge gibt, weil ich das Gefühl habe, dass wenn ich für BookBeat Werbung mache, ich mache eigentlich nur Werbung für ein Buch.
Jaco, ja? Es ist so toll, weil dieses Buch, was ich jetzt vorstelle, du wirst es lieben. Wirklich, ich kann es dir von Herzen ans Herz legen. Es ist nämlich, es geht um ein bisschen Aberglaube, Liebesgeschichte zwischen Kindheit und Erwachsensein. On point, wirklich ganz toll geschrieben. Das hört sich jetzt vielleicht wirklich, es ist wirklich eines meiner Lieblingsbücher. Das ist, was man von hier aus sehen kann, von Mariana Lecki. Das kann man auch bei BookBeat hören, also das kann man da hören. Ganz tolle Stimme wieder, das ist mir immer super wichtig. Ich finde, das ist für jung und alt gemacht.
Worum geht's denn?
Es geht um komplizierte Liebesgeschichten tatsächlich von Kindern. Also es geht alles um ein Dorf und eine Frau träumt von etwas, von einem Tier, von einem Okapi.
Das klingt abgefahren.
Und wenn ein Okapi in ihrem Traum stirbt, dann stirbt jemand in dem Dorf. Und alle haben furchtbar große Angst davor, wer jetzt als nächstes im Dorf stirbt. Und da drumherum basteln sich halt ganz viele Liebesgeschichten und Beziehungsgeschichten. Es ist unterhaltend. Und herzerwärmend. Wenn ihr auch Lust habt, das euch anzuhören, dann könnt ihr mit dem Code Tankstelle 4 Wochen BookBeat kostenfrei streamen. Und da gibt es so viele Hörbücher, wie ihr wollt. Und bis jetzt ist alles, ich habe alles gefunden, was mir am Herzen liegt bei BookBeat bislang.
Wenn ihr Bock habt, 4 Wochen umsonst zu hören, einfach den Code ausprobieren. Danach, wenn ihr wollt, könnt ihr kündigen oder ihr könnt das Abo weiter nutzen. 14,90 € mit einer begrenzten Stundenzahl, die meiner Meinung nach total reicht, wie man eben gehört hat. Ich sitze seit 4 Wochen bei demselben Buch. Oder für 19,90 € dann auch unlimited wie im Probemonat.
Genau.
Ja, was soll ich sagen, Sam? Wollen wir den ersten Zettel ziehen? Wollen wir rübergehen?
Ja, warte, nein, ja. Aber wir haben ja noch unseren kleinen Abfaktor, unseren mini kleinen Abfaktor.
Oh, stimmt.
Ja, ich wollte nur kurz was mit dir besprechen und da brauche ich dich deinen Rat. Und mein Abfaktor.
Warte, okay, ja. Achso, ich wollte gerade sagen, wir können das hier nicht ohne Abfaktor-Intro machen.
Okay, jetzt kommt der Abfaktor.
Faktor.
Abfaktor. Wir sind ein hochprofessioneller Podcast.
Ja, erzähl, was geht bei dir?
Ja, also das ist eine kleine Ekligkeit, die ist mir aufgefallen, aber ich weiß auch nicht, ob es an mir liegt, weil ich picky bin. Es geht darum, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, und ich unterhalte mich ja gerne und viel auch mit Leuten, was mir aufgefallen ist, dass manche Menschen nicht so doll die Spucke runterschlucken, wie ich mir das gerne wünschen würde.
Ey, ich schwöre bei Gott, ich habe noch nie früher in meinem ganzen Leben darüber nachgedacht, dass Menschen die Spucke nicht runterschlucken, bis du... Ja, du hast das schon mal gesagt, das ist schon Jahre her. Da war ich mit einer Freundin bei dir zu Hause und da hast du zu mir gesagt, ist so ein hübsches Mädchen eigentlich, aber wenn die mal runterschlucken würde. Und ich dachte so, hä, was meint die? Und hast du gesagt, ja, die redet so, als ob die Spucke nicht runterschlucken würde.
Ja, wenn sich dann, oh, ich weiß auch nicht, das lenkt mich auf jeden Fall ab. Das also ich bin da nicht mehr konzentriert, weil ich dann merke, dass dieser Speichel sich im Mund sammelt und ziehen sich da schon so krass die Fäden. Und ich denke mal so, hey, kein Stress, einmal so runterschlucken und dann weiterreden. Ich weiß auch nicht. Und da bin ich diese Woche nochmal wieder drüber gestolpert und dann dachte ich so, hä, also liegt's daran, dass, also woran liegt's?
Du meinst jetzt, liegt es an dir, weil es dir auffällt und fällt es vielen anderen Menschen auf? Oder ja. Wie viele, das Ding ist, mir fällt es, glaube ich, nicht auf. Also ich habe aber auch nicht, warst du, okay, mal gehen wir mal zurück. Bist du manchmal in Situationen, wo du denkst, oh Moment, da muss ich erstmal meine Spucke runterschlucken?
Ja.
Wirklich?
Ja, auf jeden.
Den Gedanken habe ich noch nie in meinem ganzen Leben gehabt.
Doch, dann rede ich mich in Rage und laber palaber und dann merke ich so, okay, jetzt ist Zeit runterzuschlucken.
Die Tatsache, dass ich niemals über Speichel nachdenke, führt auch dazu, dass ich nicht drüber nachdenke, dass jemand anders etwas runterschlucken müsste. Ich dachte, das macht man so automatisch. Aber
macht
jetzt
man ja eigentlich. Aber du bist da auch nicht so sensibilisiert wie ich, weil das war genauso wie mit der Nasennebenhöhlengeschichte und wir über Schleime in unseren Nasen- und Halsöffnungen gesprochen haben. Und du so, hä, wovon redest du? Ich so, hä, na das, dieser Schleim zwischen Gaumen und keine Ahnung.
Ja,
wo.
Okay, warte, da müssen wir kurz Kontext geben. Also, Sam und ich haben vor ein paar Wochen aufgehört zu rauchen. Und ja. Sind es schon Monate?
Monate sind es bei mir.
Es sind schon Monate.
Bei dir auch.
Ich habe gar kein Zeitgefühl mehr. Ich bin gar nicht so ein Mensch, der sowas richtig tracken kann im Kopf. Im August, ja. Und als wir aufgehört haben zu rauchen, hat Sam gesagt, dass sie gehofft hat, du hast gesagt, dass du glaubst, dass du eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung hast und dass du hoffst, dass die weggeht. Und ich so, hä, du denkst, du hast eine chronische Nasennebenhöhlenentzündung? Wie kommst denn du darauf? Und dann sagt Sam zu mir so, hä, du safe auch. Und ich denke mir so, was? Boah, wieso das denn? Und hat sie gesagt, ja, du ziehst immer so den Schnodder hoch.
auf jeden, das machst du, das hast
und
du gemacht.
Ich mache das auch, aber ich habe das nie, also ich muss dazu sagen, ich mache das, okay, ich hoffe, die Leute wissen, wovon wir sprechen. Für die, die nicht wissen, wovon wir sprechen, das klingt bestimmt mega eklig, aber manchmal hat man ja zwischen, also ich zumindest, zwischen Nase und Mund, ist da so ein Ekel, so ein gelber.
Kleiner Jelly.
Ja, und ich habe das aber schon als Kind gehabt. Ich erinnere mich daran, dass ich als Kind, da wäre ich nie auf die Idee gekommen, das in den Mund zu holen und auszuspucken, sondern ich habe mal gedacht, das muss zurück in die Nase. Und ich weiß noch, als ich 10, 11 Jahre war, dass meine Freunde und meine Eltern immer gesagt haben, Jaco hört sich an wie ein Dampflok, weil ich immer so gemacht habe. Weiß ich auch nicht. Ich habe einfach immer gedacht, dass jeder Mensch das hat. Und deswegen habe ich das auch nicht mit dem Rauchen hinterfragt und wusste auch nicht, was du meinst mit chronischer Nasennebenhöhlenentzündung. Ich habe wirklich gedacht, das ist einfach bei jedem Menschen so.
Also grundsätzlich ist, glaube ich, eine Nasennebenhöhlenentzündung viel schlimmer, weil das wohl richtig Kopfschmerzen und man kann niemals, also habe ich das mal gelesen, die Haare über Kopf waschen, wenn man eine Nasennebenhöhlenentzündung hat. Also über der Badewanne. Ich kann das aber, oder ich konnte das auch. Es ging einfach nur darum, dass, ich glaube, da war eine erhöhte Schleimproduktion. Und das war bei dir und bei mir, wir haben uns da sehr ähnlich verhalten. Es kann sein, dass da gewisse Spiegelneuronen auch im Spiel waren, man weiß es nicht. Ich habe sie definitiv nicht von Kind an gehabt, sondern erst später. Aber das hat jetzt tatsächlich, hat es aufgehört? Ich glaube, es hat aufgehört.
Bei mir hat es auch aufgehört, muss ich sagen. Aber ich hatte dieser Podcast geht wirklich in eine sehr medizinische Richtung.
Wir haben von vornherein gesagt, wir sind kleine Hypochonder.
Was soll ich sagen? Ach so, ja, aber jetzt, es fällt mir nicht mehr auf. Ich habe das sonst 10-mal am Tag gemacht oder so. Safe auf jeden Fall nach jedem Essen. Teilweise war ich wirklich eine
immer
halbe
während
Stunde.
Während des Rauchens hast du das gemacht. Herrlich. Sehr schön. Also den Abfaktor würde ich jetzt abschließen mit sagen so, Jelly,
Leute,
bitte entfernen und runterschlucken.
Ich werde da jetzt vermehrt, ich werde eine Studie eröffnen, ich werde da jetzt vermehrt drauf achten, damit
oh
ich
dazu Gott. Wahrscheinlich, es ist so das wirklich uninteressanteste Kram ever und ich denke, mach mir da voll den Kopf zu. Gut, dass wir das auch schon früher mal besprochen haben.
Dafür sind wir da.
Ja.
Ja.
Puh, also ich würde sagen, du bist dran, einen ersten Zettel zu ziehen. Ich möchte, dass du den ersten Zettel ziehst. Ich bin ganz doll aufgeregt. Wie immer.
Auf diesem Zettel steht, wann warst du das letzte Mal ein Arschloch?
Das ist nicht lange her.
Ja, bei mir auch nicht. Ich bin jetzt nicht selten Arschloch.
Aber ich kann mich jetzt im Vorfeld schon mal entschuldigen, weil ich bin kurz davor, meine Masterarbeit abzugeben. Und das ist eine sehr stressige Zeit in meinem Leben. Ich wusste das. Ich dachte, ich bin besser organisiert. Leider nein. Also, ich habe einen, das habe ich dir, glaube ich, sogar neulich am Telefon erzählt. Ich habe einen Zeitplan und den kann ich meistens nicht einhalten. Also mein Zeitplan ist viel zu utopisch geplant. Und wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat, dann kommt man nicht hinterher. Pipapo, das führt ganz oft dazu, dass ich abends total unzufrieden bin und denke, ich habe nichts geschafft.
Ja, schlechtes Zeitmanagement habe ich auch. Also ein schlechtes Zeitmanagement ist ja einfach nur, wenn du zu viel Zeit verplanst und einfach Unterbrechungen des Lebens nicht mit einbeziehst, ne?
Ja, aber ich habe, als ich den Plan gemacht habe, habe ich gedacht, ich hätte die eingeplant, aber es ist einfach total bescheuert gewesen. Naja, auf jeden Fall kann ich das ganz kurz abschließen. Ich lasse meinen Frust regelmäßig an meinem Freund aus, der das überhaupt nicht verdient hat. Und dann bin ich wegen so Kleinigkeiten irgendwie so, du hast die Wäsche vergessen, ich habe nie wieder was anzusehen, ich muss morgen nackt in die Uni gehen. Dann raste ich so in dem Fall aus. Also ich finde, das ist schon sehr arschlochig von mir. Das ist so das, was mir jetzt zuletzt einfällt. So ganz große Sachen nicht bewusst. Ich würde manchmal tatsächlich viel lieber gerne gemein und Arschloch sein.
Wenn wirklich?
Ja, wenn ich mich ungerecht behandelt fühle. Wenn zum Beispiel neulich, ich fahre auf dem Fahrrad wirklich, ja, ich weiß, man fährt auf der rechten Straße. Auf welcher Seite fährt man? Naja, wie im Verkehr halt. Genau. Und ich bin auf der linken gefahren, aber ich bin wirklich um die Ecke gefahren. Es ging nicht anders. Und dann ist mir eine alte Dame entgegengekommen. Die Straße war super krass breit. Und die hat dann mit ihrem Gehstock mir quasi den Weg zugehalten, den Fahrradweg zugehalten.
What?
Ja. Ich habe schon ganz schön viele Sachen mit älteren Menschen erlebt, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht dein Ernst.
Also ich sag immer, ältere Menschen sind wie Kinder. Entweder das sind
so,
die liebsten Engel auf der Welt oder das sind einfach bösartige Kreaturen.
Genau, und die hat mir das halt so malig gemacht. Was heißt malig gemacht? Die hat mich voll beleidigt und keine Ahnung was. Und ich in meinem Schockmoment, weil ich war wirklich das überhaupt nicht böse gemeint. Ich bin wirklich am Fahrradweg gefahren und auf der Straßenseite, aber ich wollte da direkt über die Ampel auf die andere Straßenseite. Und dann habe ich mich quasi so entschuldigt und im nächsten Moment, ich war dann auf dem Fahrrad 20 Minuten lang so krass wütend auf mich, dass ich der Frau nicht gesagt habe, such dir ein Hobby. Die hat irgendwen was gesucht. Das war an der Stelle, habe ich mich einfach über mich selber geärgert, dass ich nicht Kontakt gegeben habe. Weil gut, hätte ich vielleicht nicht machen müssen, alte Dame und so, weil sie war nicht alt und gebrechlich, sie war einfach nur etwas älter und gemein.
Ja, ich war übrigens schon mal in so einer Situation, da hat eine Frau von hinten in der Bahn mit einem Stock auf mich also gegen meine Beine geschlagen, weil sie wollte, das war in Bielefeld noch, da habe ich in Bielefeld noch gewohnt und ich bin zu meinem Freund gefahren und ich wollte an der nächsten Station aussteigen und sie hinter mir auch, der Zug war aber unfassbar voll, also die Bahn war so voll, dass, du weißt ja, wie das ist, wenn eine Bahn komplett voll ist und du kannst dich ja teilweise nicht so richtig bewegen. Ich hätte sie jetzt vorbeilassen können, aber es macht ja gar keinen Sinn, weil ich wollte ja auch raus an der nächsten Station und die Bahn hatte ja noch nicht mal die Türen geöffnet. Sie hat dann angefangen, mit dem Stock von hinten auf meine Beine einzuschlagen, weil ich nicht zur Seite gegangen bin und hat irgendwie gesagt, die Jugend von heute macht keinen Platz mehr für alte Menschen, ich will aus der Bahn raus. Und dann habe ich mich umgedreht und habe gesagt, Entschuldigung, ich will jetzt gleich selbst raus. Und dann wollte sie sich, und dann hat sie so voll mit ihrem Stock in meine Kniekehle gehauen und hat sich so an mir vorbeigedrängelt und dann bin ich so wütend geworden, dass ich ihr wehgetan habe. Also ich habe mit meiner Schulter so richtig doll, als sie an mir vorbeigegangen ist, sie hat sich so gedrängelt und ich habe so richtig doll gegen ihre Schulter gehauen und habe gesagt, warten Sie doch mal hinter mir, was fällt Ihnen eigentlich ein? Und dann hat sie da voll laut rumgeschrien, die ist handgreiflich geworden, die hat mir wehgetan, die hat mich mit ihrer Schulter geschlagen und hat da durch den ganzen Zug geschrien und ich bin ausgestiegen und ich habe geheult.
Ich kann das verstehen. Ich kann das super, super doll verstehen. Ich war tatsächlich mit dem Einkaufswagen in meine Hacken gefahren an der Kasse, ja, wie heißt das?
An der Kasse.
Supermarktkasse. Ja. Hatte ich das auch. Und man ist so verunsichert, weil man muss Respekt vor diesen älteren Leuten haben. Das wird einem so irgendwie anerzogen und das ist ja auch richtig und die sind halt alt und gebrechlich und keine Ahnung, hilfebedürftig möglicherweise, aber es gibt niemandem das Recht und da finde ich es absolut in Ordnung, also sich verbal zu äußern und zu sagen, das ist scheiße.
Auf jeden Fall, man darf sich wehren, das ist eine Sache, die man sowieso, also ich finde, egal bei wem, ne, man ist so ganz vorsichtig immer bei Kindern und bei älteren Leuten oder bei Autoritätspersonen, aber ich finde, es gibt eine Grenze, da gilt einfach, wie du mir, so ich dir, und wenn mir jemand die Beine kaputt schlagen darf, dann darf ich auch mit meiner Schulter gegen ihre Schulter stoßen.
Kleiner Shoulder-Check.
Aber weißt du was? Ich glaube, das ist gar nicht mal Arschloch sein. Das ist auch so, in dem Moment ist man so geschockt, dass einem erst hinterher einfällt, was man eigentlich hätte sagen sollen.
In dieser Situation war ich schon 2000 Millionen Mal in meinem Leben. Dass ich im Nachhinein mir überlegt habe, boah, wenn ich das gesagt hätte, wow. Wenn ich das gesagt hätte, cool. Aber naja. Wann warst du denn das letzte Mal Arschloch?
Ich war gestern Abend so ein dummes Arschloch. Oh Gott, wenn ich das jetzt erzähle, dann muss ich den Podcast auf jeden Fall selber schneiden und kann ihn nicht meinen Freund schneiden lassen. Gestern war für mich ein sehr, sehr besonderer Tag, weil gestern sehr viele Dinge, aufregende Dinge auf einmal passiert sind. Zum einen hatte ich gestern eine Karte für die Horrornächte in Berlin. Das ist wie so eine, in den Filmstudios, wie so eine, wie soll ich sagen, Aufführung. Also ich glaube, du gehst da durch den Park und da laufen halt gruselige Gestalten rum von The Walking Dead und Samara von The Ring und die erschrecken dich halt. Oh, das ist so eine richtige Horrorshow in Filmstudios. Ja, und eine Bekannte hatte mir da vor 3 Jahren von erzählt und seit 3 Jahren habe ich immer gesagt, oh mein Gott, ich will unbedingt in den Moviepark oder in die Babelsberg Studios zu diesen Dingern halt.
Weil ist das, Halloween ganz das ist nur zu Halloween, das ist so eine besondere Veranstaltung?
Ja, das ist, glaube ich, also hier in Babelsberg ist es, glaube ich, den Oktober über. Und im Moviepark ist es, glaube ich, sogar September und Oktober. Es gibt so mehrere Orte, wo sowas veranstaltet wird. Und ich war noch nie bei sowas und ich finde Halloween ja so cool und eigentlich bin ich ein totaler Schisser, aber irgendwie reizt mich sowas auch voll. Ja, und das war gestern. Und gestern ist die Conspiracy-Palette von Shane Dawson und Jeffree Star rausgekommen. Und ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die haben auf YouTube so eine mehrteilige Dokumentation gemacht. Die geht, glaube ich, insgesamt 5 Stunden oder so. Long story short, Shane Dawson und Jeffree Star haben zusammen eine Make-up-Palette rausgebracht und sie haben halt diesen kompletten Weg dokumentiert. Also vom ersten Meeting über Zahlen, über Farben aussuchen, über Business-Trips und so weiter. Und es war halt schon relativ special, da so reinzugucken, weil es halt wirklich um Millionenbeträge geht und die legen das halt alles offen. Und es war natürlich eine mega gute Marketingstrategie, weil du hast alles mitbekommen und was passiert am Ende? Du willst das haben. Das, was daraus entstanden ist, ja, ist einfach so schlau gewesen. Aber ja, auf jeden Fall war dieser Tag gestern für mich extrem aufregend, weil ich wusste, die Palette kommt raus. Ich wusste, dass 20 Millionen Menschen auf der Welt sie auch haben wollen. Ich wusste, dass es safe nur einen kleinen Teil davon geben wird zu kaufen, weil was wünschen sich diese Leute mehr als die Schlagzeile, in so und so vielen Minuten war es ausverkauft. Ja, und nun saß ich in diesem Auto und war nicht in der Lage, diese Palette zu kaufen um 18 Uhr, als sie online gegangen ist, weil die Seite einfach abgestürzt ist. Also die hat so einen Traffic bekommen, dass einfach niemand mehr auf diese Seite gekommen ist und der komplette Shopify-Store quasi broken war. Und ich habe dann da gesessen und habe die ganze Zeit aktualisiert.
Wo ist der? Aber wo warst du jetzt Arschloch?
Ich war Arschloch, weil wir sind quasi 10 Minuten vorm Ziel gewesen. Dann kam so stockender Verkehr, es war am Regnen und auf einmal sagt mein Freund zu mir, Jaco, der Qualm kommt, ist das der Auspuff vom Auto vor uns? Und ich gucke so und ich sage so, bestimmt. Und auf einmal gucke ich nochmal nach vorne und denke so, safe nicht. Es kann auf gar keinen Fall so viel Qualm aus einem Auspuff kommen. Turns out, der ganze Qualm kam aus unserer Motorhaube.
Why?
Keine Ahnung, das Auto ist jetzt gerade noch in der Werkstatt, es ist nichts Schlimmes. Das Ding ist, dass mein Freund und ich so ein bisschen hilflos in der Situation waren, so, was machen wir jetzt? Ja, und dann ist irgendwie nach vorne gegangen, dann haben wir uns das angeguckt, haben uns zurück ins Auto gesetzt und dann haben wir beschlossen, wir recherchieren jetzt erstmal, und gucken, also wir haben das Auto an die Seite geschoben, Warnblinklicht an, Warndreieck, wir waren, da war
das hätte ich auch gemacht.
Los. Dann saß ich da im Auto und wir haben beide recherchiert, aber wir haben dort 30 Minuten gesessen und ich war so ein Arschloch, ich wollte so unbedingt diese Palette haben, dass ich eine halbe Stunde lang so getan habe, als würde ich recherchieren, weil wir gerade eine Autopanne haben und im Nirgendwo stehen. Dabei habe ich nonstop irgendwelche Seiten versucht zu umgehen und irgendwie versucht, auf irgendeinem Shop diese Palette zu bekommen. Und ich saß und ich hatte so Bauchschmerzen. Ich kann nicht anders, ich kann nicht anders. Das ist der Moment, wo es vielleicht sein kann, dass ich die kaufen kann, weil ich kurz durch dieses Frontend durchkomme. Und dann habe ich aber gegoogelt, wie ich mein Auto abschleppen lassen kann. Und mir war in diesem Moment so egal, dass ich mit dem Auto stehen geblieben bin. Für mich galt nur eins, ich wollte das kaufen.
Aber die Tickets für diese Geschichte, die da abends war.
Ja, das war eh.
Also das war schon an dem... Zu dem Zeitpunkt.
Dass in dem Moment, wo wir stehen geblieben sind, war klar, wir können da nicht hingehen, das geht nicht. Aber ich habe mich, das war echt schon mies von mir. Mein Freund sitzt da neben mir und versucht herauszufinden, wie wir abgeschleppt werden können und ich versuche eine Lidschattenpalette zu kaufen.
Das zeigt einfach, wie sehr du sie wolltest. Du hast mich überzeugt.
Ja, ich habe sie auch gekriegt.
Ach, und jetzt verstehe ich es erst. Kevin dürfte jetzt nicht diesen Podcast hören, weil
er dann weiß, dass ich gestern, ich war so am Lügen, so, kannst du dir mal diese App runterladen? Ich habe gerade irgendwie nicht genug Datenvolumen, die lädt bei mir nicht, habe ich gesagt. Ich habe gar nicht versucht, sie runterzuladen. Ich wollte nur, dass er das Problem löst, während ich Lidschatten kaufe.
Okay, das heißt, du warst ein geheimes Arschloch.
Ich war ein geheimes Arschloch. Er hat nichts davon mitbekommen. Er hat die komplette Situation alleine gelöst und ich war ein richtiges Arschloch und saß daneben und habe versucht, eine Lidschattenpalette von meinem Lieblings-YouTuber zu kaufen.
Okay, wirst du jetzt ein fancy Augen-Make-up-Tutorial machen?
Auf jeden Fall. Sam, da ist alles drin. Da ist einfach Neongelb drin.
Nice.
Da sind einfach Farben. Ich benutze gar keinen Lidschatten. Also ich brauche das nicht. Ich werde eine Vitrine kaufen oder so und das da reinmachen.
Okay, okay, okay.
Gut. Wollen wir einen neuen Zettel ziehen?
Ja, yeah, we can ziehe einen neuen Zettel. Hier steht was drauf. Die allererste Periode.
Hast du eine Das ist von Lisa eine Story, ne? Eine Frage, oder?
Ja, das ist von Lisa. Ja. Genau, die hat uns das gefragt, per E-Mail hat sie es, glaube ich, geschickt. Und deswegen haben wir das reingenommen. Genau.
Hast du eine Story?
Ich habe da tatsächlich eine Story zu, weil sie mich verstört hat. Und 20 Jahre später habe ich diese Story noch in meinem Kopf. Oh Gott, 20 Jahre später.
Aber man muss jetzt dazu sagen, du gehörst auch zu den Leuten, die sehr, sehr früh ihre Periode bekommen haben.
Unnormal früh. Und ich wünsche das keinem. Und ich finde, das ist eine Strafe des Universums gewesen, wirklich, weil ich war in der fünften Klasse, ist man, glaube ich, 10 Jahre alt, roundabout, auf jeden Fall habe ich noch mit Dingen gespielt, die wirklich nichts mit Pubertät zu tun hatten.
Du warst noch ein Kind.
Ich war absolut noch ein Kind und wir waren auf einer Autofahrt, ich glaube, wir sind mit meinen Eltern irgendwo am Wochenende gewesen, irgendwo, weiß ich nicht ganz genau, und ich hatte Rückenschmerzen. Ich bin Team Rückenschmerzen bei Unterleibschmerzen, also Perioden, Pre-Schmerz, hatte ich immer so im Lendenwirbelbereich, glaube ich. Und es waren in der während der Autofahrt habe ich gesagt, Mama, Papa, ich habe so krasse hier Rückenschmerzen, ich kann nicht mehr sitzen. Und dann sind wir immer spazieren gegangen und der Weg von Hamburg nach Lübeck waren 2,5 Stunden, wenn es hochkommt oder so. Und wir mussten gefühlt alle 15 Minuten anhalten, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ich habe richtig gelitten. Ich habe solche Schmerzen noch nie empfunden vorher. Und es war aber an dem Abend noch nicht klar. Am nächsten Morgen habe ich dann festgestellt, ich habe meine Periode gekriegt. Und dann habe ich das meiner Mutter gesagt und zwar ganz bedrückt, ganz betroffen. Mama, ich blute. So habe ich ihr das quasi gesagt. Und
wo, mein Kind?
Ja, gefühlt schon. Hast du dich geschnitten am großen Zeh? Nein. Und dann habe ich das...
An der Mumu.
Ja, dann habe ich ihr das gesagt. Und dann hat sie mir halt geholfen mit Binden, weil sie meinte, du bist noch so ganz am Anfang, wir probieren das mit Binden, OBs, das ist ein Schritt weiter, das machen wir irgendwann später nochmal. Gut. alles super. Ich habe das damit auch hingekriegt. War ein richtig abartiges Gefühl damit. Man fühlt sich ja einfach nur eingeschränkt und war überfordert damit. Und alle meine Freundinnen hatten das noch nicht. Das heißt, ich hatte niemanden, mit dem ich mich austauschen konnte.
Mm, verstehe.
Und das war, ich war ein Kind und das war einfach richtig, richtig schäbig. So. Und dann war ich an dem Abend bei einer Freundin zum Spielen oder irgendwie ein, zwei Tage später, auf jeden Fall war ich noch währenddessen. Und es war so, dass unsere Mütter dann abends, wenn ich abgeholt worden bin, manchmal ein Glas Wein getrunken haben. So, ach ja, ich hole die Samira da ab. Ach ja, dann treffe ich ja noch Mama XY.
Ein Playdate quasi.
Genau, und dann holen wir die da ab. So, und dann saßen wir alle, also waren wir zu viert in der Küche und meine Mutter meinte dann irgendwie, ja, wir brechen jetzt auch langsam mal auf. Und hat mich dann vor versammelter Mannschaft gefragt, wie es denn, ob ich denn klargekommen bin irgendwie. Und ich dachte
oh
so.
Oh nein, wie peinlich, hallo?
Also, im Nachhinein kann ich das ganz doll zuordnen. Meine Mutter hat auf eine Art sich darüber gefreut, dass ich meine Periode bekommen habe und hat es dann erzählt und meinte so, ach Mensch, ja, unsere Samira, die hat jetzt ja auch ihre Periode bekommen und bla bla bla.
Ich weiß ja auch, für Frauen überhaupt nichts Schlimmes ist,
ja,
weißt du?
Ja, und für, ich bin gestorben innerlich und ich fand es ganz, ganz, ganz furchtbar. Ich hatte da ein kleines traumatisches Erlebnis und wollte es niemals jemandem wieder erzählen. Vor allem, weil meine Freundin das dann ja auch wusste und die Mutter meiner Freundin und keine Ahnung. Und dann wurde ich ausgefragt und so und ich wollte damit nichts zu tun haben.
Ja, das ist, wenn der Körper schneller ist als der Kopf. Ne?
Voll. Das ist ganz, ganz schlimm gewesen. Naja, auf jeden Fall habe ich dann aber nach so ein paar Wochen gemerkt, dann hat sich das irgendwie rumgesprochen im Sportunterricht und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich eine Aufmerksamkeit genossen in dem Alter. Da war dann der Twist, wo dann die ganzen Freunde oder Mädchen aus der Klasse dann gekommen sind und gefragt haben, du sag mal, Samira, wie ist denn das? Erzähl doch mal. Und was benutzt man denn da? Und wie macht man das? Und wie fühlt sich das an? Und so weiter. Und das ist so eine Aufmerksamkeit, die du ja nicht so, also ich nicht genossen habe vorher. Und dann habe ich das natürlich erzählt und ich war dann schon die Erwachsenere in der Klasse. Unter
und
den
das
Mädchen.
Hast du dann schon genossen?
Das habe ich, na klar, das habe ich total genossen damals dann.
Ah,
und dachte
I
dann
see.
So, ja, also ist gar nicht so schlimm, wie ihr euch das vorstellt. Und in real life so, Mama, ich brauche Schmerztabletten. Also das war auf jeden Fall meine erste Periodenstory. Übelste Rückenschmerzen im Auto. Mama blamiert mich vor Freundin und ihrer Mutter. Plus, ist doch ganz interessant. Mhm. Genau, das war so zusammenfassend meine Story zu der ersten Periode.
Ich muss sagen, ich habe die erste Periode auch, also nee, nicht die erste Periode, sondern Periode an sich total cool in Erinnerung. Es gab eigentlich so drei Dinge, die ich richtig cool fand, als ich in der 5. Klasse war. Das war Pferde, die Periode und Zahnspang.
Oh, Zahnspang fand ich auch richtig cool.
Das war für mich so, also ich hatte eine Freundin, die hatte alles drei und ich dachte so, Jackpot, Alter. Also sie hatte ein Pflegepferd, sie hatte eine Zahnspange und sie hatte schon ihre Periode.
Krass.
Und voll krass, hatte schon Brüste. Ich nämlich nicht. Wir waren in der 5. Klasse und wir waren so eine Vierergruppe an Mädchen. Und also ich und meine beste Freundin und noch zwei weitere. Du möchtest jetzt, dass ich die Namen sage und dann hinterher rausschneide, ne?
Nein, ich überlege wirklich, weil, achso doch, zwei davon weiß ich.
Also wir sind nicht seit der Grundschule befreundet gewesen, sondern haben uns in der 5. Klasse angefreundet und das ist ja so ein voll der krasse Übergang. Du kommst so als voll das krasse Kind in die 5. Klasse und auf einmal entwickelt sich so nach und nach so dein Körper, deine Interessen, auf einmal spielen Jungs eine Rolle und so. Und in dieser Zeit können extrem krasse Freundschaften entstehen. Also ich erinnere mich daran, wie ich mit meiner Freundin Caroline auf dem Bett saß und irgendwie das Telefonbuch durchsucht habe nach der Nummer von jemandem, mit dem ich heutzutage wahrhaftig befreundet bin und meine Freundin mit ihm verheiratet ist, das Telefonbuch durchsucht habe und da angerufen habe und nach der ICQ-Nummer von dem Typen gefragt habe und so das erste Mal, wenn man so Jungs gut findet, weißt du?
Telefonbuch, oh mein Gott, krass.
Ja, Telefonbuch, Alter. Und gleichzeitig ist er aber auch dieser Vergleich da. Also ich weiß auch noch zum Beispiel, wie ich meinen ersten Tanga waren ja voll das Ding damals, meinen ersten Tanga gekauft habe. Und das war so, es hat sich angefühlt wie so voll der Risikokauf. Auf der einen Seite wusste ich, es ist cool. Auf der anderen Seite wusste ich, dass ich auch Freundinnen habe, denen das schon tuck zu schnell ist. Wo es auch schon so, oh, okay, krass, jetzt hat sie einen Tanga oder was? So, weil es war auch eine sehr merkwürdige Reaktion darauf, als die erste von uns ihren ersten BH hatte.
Ja.
Es war, irgendwie war uns allen klar, dass sie einen braucht. Also sie brauchte wirklich einen. Sie hatte wirklich, also was heißt, man braucht ja eigentlich kein BH. Aber damals, als wir in der 5. Klasse waren, hat man gedacht, dass BHs einfach unumgänglich sind. Und sie hatte einfach eine richtige weibliche Brust. Und da, deswegen hatte sie einen BH. Und irgendwie war jeder so, boah, krass, die eine von uns ist schon voll weit, die hat schon Brüste, die hat schon ihre Tage, die hat schon ganz viel Haare an der Mumu. Und ich hatte dann schon Angst, meinen ersten BH zu kaufen, weil ich brauchte den ja gar nicht. Da war ja nichts. Aber ich wollte ja einen haben.
Ja, verstehe.
Weil die Mädchen bei Mädchen hatten auch einen, weißt ja. du? Und bei Summer Jonah. Ja, auf jeden Fall hatte meine Freundin schon ihre Tage und ich wollte das eigentlich auch. Eigentlich wollte ich alles haben, was die auch hat. Aber bei mir hat es auf jeden Fall noch ein Jahr länger gedauert und ich weiß, dass ich, als ich meine erste Periode bekommen habe, alleine zu Hause war und ich habe getanzt. Also ich habe sehr häufig in dem Alter, manchmal mache ich das heutzutage auch noch, Aufführungen zu Hause gehabt.
Ja, das
also dann mache ich Musik an und vielleicht moderiere ich oder ich schauspiele oder ich singe. Naja, und ich hatte auf jeden Fall gerade eine Tanzaufführung in meinem Zimmer und ich war so richtig doll verschwitzt und ich hatte auch nur so irgendwie so eine Shorts an und so ein Unterhemd irgendwie und dann bin ich auf die Toilette gegangen und dann habe ich halt gesehen, dass ich Blut in meinen Unterarm. Und ich habe mich total erschrocken, weil mein erster Gedanke ganz Hypochonder war, oh mein Gott, ich habe eine Krankheit.
Hä?
Fuck ey, ich muss ins Krankenhaus.
Also hast du dich null drauf gefreut, obwohl du schon damit in Berührung oder in Kontakt warst?
Irgendwie schon, aber ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe in dem Moment in meinem Kopf in den ersten 10 Sekunden nicht so geschaltet, was das sein könnte, weil das was ganz Neues, Ungewohntes war. Ja, aber dann so nach ein paar Sekunden ist mir auf einmal so das Licht aufgegangen, wie, ah, fuck, das muss die Periode sein. Und dann habe ich mich schon ein bisschen gefreut, muss ich sagen. Und dann weiß ich auch, dass ich meine Mutter angerufen habe und dann so ganz beiläufig und cool gesagt habe, ach übrigens, ich habe gerade meine Periode gekriegt. Und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat.
Wusstest du direkt, wie du dir helfen sollst? Also wusstest du, dass du eine Binde oder ein OB nehmen musst oder was auch immer?
Ich erinnere mich da nicht mehr dran, aber ich weiß, dass ich von meiner Mutter direkt ans OB herangeführt wurde. Ich weiß nicht, ob ich das falsch in Erinnerung habe, aber ich meine, ich habe direkt von Anfang an Tampons benutzt.
Krass. Ich weiß noch, dass ich das erste Mal einen Tampon benutzt habe. Da war ein Geburtstag und den haben wir im Schwimmbad verbracht. Einen jungen Geburtstag war das und ich wollte damit hin. Das war also, ich will damit hin, da sind Jungs und Mädchen und das ist für mich was ganz Besonderes. Ich muss damit hin.
Ja.
Dann hat meine Mutter mir die Mini-OBs gegeben und denke ich heutzutage nicht mehr so, oh süß. Dann habe ich mir das reingeschoben und sie hat mir das erklärt, du nimmst es ab und dann schiebst du dir das rein. Und das habe ich auch so gemacht und dann bin ich rausgekommen mit den Schmerzen des Jahrtausends.
Ja.
Ich so, Mama, das tut ganz auf, ich kann das nicht aushalten. Und dann meinte sie, oh, vielleicht hätte ich dir sagen sollen, wie tief das reingehört.
No!
Guck mal, reinschieben ist der erste intuitive Gedanke, bis es nicht mehr sichtbar ist. Oder bis, also keine, ich wusste ja nicht, dass man es bis zum Anschlag reinschiebt, verstehst du?
Ja, du kannst ja auch nichts kaputt machen. Es tut einfach nur mega weh, wenn du gegen den Muttermund stößt. Ich war übrigens mal im Schwimmbad mit, es ist jetzt fernab von der ersten Periode, ich glaube, da war ich 16. Und da war ich mit meinem neuen Freund und ich habe im Schwimmbad meine Periode bekommen. Und zu dem Zeitpunkt heutzutage bahnt sich das bei mir langsam an über 1-2 Tage, aber mit 16 war das, also es war bis ich Anfang 20 bin bei mir so bums, sofort ist alles da. Und ich hatte aber nichts dabei, wirklich nothing. Und das war mein neuer Freund mit seinem Kumpel. Wir waren zu dritt da und ich hatte voll die Anxiety. Ich wollte nicht über meine Periode reden. Ich war voll schambehaftet. Also bin ich auf die Toilette gegangen und habe das Merkwürdigste gemacht im Nachhinein, was mir hätte einfallen können. Ich habe Klopapier genommen, habe das zusammengerollt und so lange zusammengequetscht, bis es tamponähnlich war. Und das habe ich mir unten reingeschoben.
Nein, das habe ich, das ist nicht so ungewöhnlich. Das habe ich in irgendeinem Buch mal gelesen.
Really? Mhm. Ah, okay, war das Feuchtgebiet?
Ich glaube schon. Da sag ich das, das habe ich schon mal gehört. Hm.
Das Ding ist, es ist ja eigentlich recht kreativ und lösungsorientiert.
Das ist ja im Prinzip genau das.
Es ist das Gleiche, aber ich weiß noch, dass ich unfassbare Angst hatte, weil ich bin ja nicht einfach damit rumgelaufen. Ich bin ja damit im Wasser gewesen. Und die ganze Zeit im Wasser war in meinem Kopf, was passiert? Ich hatte auch gar keine Ahnung von der Anatomie eines weiblichen Körpers. Wusste ich denn, wie weit das reingeht? Mein Freund hat mir mit Mitte 20 erstmal erklärt, wie da unten das alles aufgebaut ist mit Gebärmutter und Eierstöcken. Ich wusste das überhaupt nicht.
Es ist auch kompliziert.
Und ich habe nur die ganze Zeit gedacht, oh Gott, ist das ungesund? Was ist, wenn ich das nicht mehr rauskriege? Da ist kein Faden dran. Was ist, wenn sich das auflöst? Und ich habe in meinem gesamten Unterleib einfach so Toilettenpapierfetzen.
Oh.
Was man sich für einen Stress macht. Heutzutage, ne, wenn man so erwachsen ist, dann geht man so zurück, sagt, ey, yo, Boys and Girls, ich habe gerade meine Tage gekriegt. Ich bin raus, hat wer einen Tampon? Keine Ahnung. Weißt du? Alles ist so einfach, wenn man jetzt in unserem Alter ist, aber in dem Alter ist das alles gar nicht so einfach.
Es sind viele Probleme in dem Alter. Ich würde jetzt mal zwischen 12 und 18.
Ja.
Das ist alles.
Danach wird man ein bisschen lockerer, man ist oft noch schambehaftet mit gewissen Dingen, aber man kann zumindest offen fragen, hat jemand einen Tampon, hat jemand eine Binde? Okay, auch nicht alle, aber die meisten.
Ich weiß aber nicht, ob sich das vielleicht entwickelt hat. Weißt du, vielleicht war das bei uns noch so, dass es irgendwie total unangenehm ist und heute sind die alle viel lockerer.
Kann sein. Also im Grunde genommen macht es überhaupt gar keinen Sinn. Bei 50% der Menschheit brauchen einmal im Monat irgendwas, um da unten Stöpsel reinzumachen.
Voll.
Soll ich noch einen Zettel ziehen?
Ja.
Okay, was nehme ich? Ich habe hier so viele Zettel liegen. Ich hasse das immer, weil ich dann nicht weiß. Ich habe dann Angst, den Falschen zu ziehen. Okay, die Frage ist, hast du schon mal etwas Schlechtes getan, um etwas Gutes zu bewirken?
Also wir schicken uns ja ganz oft die Themen vorher zu. Es sei denn, wir wollen den anderen irgendwie auf eine Art überraschen. Dass man da kurz drüber nachdenken kann. Und ich fühlte mich kurz wie ein schlechter Mensch, weil mir nichts eingefallen ist.
Ich muss auch sagen, ich habe diese Frage natürlich konstruiert, nachdem ich eine Geschichte im Kopf hatte. Verstehst du?
Ja, erzähl gerne, weil mir ist nichts eingefallen. So.
Also mir ist diese Geschichte einfach nur eingefallen, weil ich wollte dir die letztens am Telefon erzählen. Ich weiß auch gar nicht, ob du die Geschichte kennst. Die ist mir eingefallen. Weil wir letztens über Horrorfilme geredet haben.
Ich bin gerade ganz erschreckt, ich bin so aufgeregt gerade.
Nein, es ist überhaupt nichts Schlimmes, es ist gar nichts Schlimmes. Ich bin da drauf gekommen, weil wir über Horrorfilme geredet haben und ich habe über meine Nachbarin gesprochen, die immer diese Geschichten erzählt hat mit der weißen Frau und so. Und habe dann doch gesagt, dass irgendwer bestimmt zuhört und dass die aufhören sollen, das zu erzählen, weil wir alle nachts nicht mehr schlafen können. Und meine Nachbarin hat mir halt geschrieben, hat sich kaputt gelacht und gesagt, alle Leute denken jetzt, meine Mutter ist eine Hexe. Und fand das halt mega witzig. Und in dem Zusammenhang, als wir über diese Geschichten geredet haben, ist mir halt etwas eingefallen. Und ich habe gedacht, ich bin bis heute der Meinung, dass ich etwas Gutes getan habe. Aber ganz, ganz viele Leute würden das, glaube ich, ganz, ganz merkwürdig finden. Und zwar, meine kleine Nachbarin, mit der ich sehr eng groß geworden bin, das war fast wie so ein Schwesternverhältnis viele Jahre lang. Und ich war damals 18 und sie war
12.
Oh Gott, lass mich nicht liegen, 12, ja, also ja, ungefähr 11, 12 Jahre war sie, genau. Und ja, wir haben auf jeden Fall sehr viel Zeit miteinander verbracht und ich habe immer so ein bisschen auf sie aufgepasst, habe Baby gesittet und so weiter. Ja, und irgendwann habe ich mir mit ihr über ICQ geschrieben. Wie oft sagen wir ICQ in diesem Podcast einfach? Ich liebe es. Und sie hat mir erzählt, dass sie gerade bei ihrer Freundin ist. Und dass die beiden, also sie wollte mir ein Geheimnis verraten, weil ich war quasi immer wie die coole große Schwester, der man heimlich sagen kann, wenn man Scheiße baut, weißt du? Oder ich habe mitgemacht halt. Ich habe wirklich sehr viel Scheiße mit ihr mitgebaut, das ist, glaube ich, der Unterschied. Wäre ich wirklich ihre Schwester gewesen, hätte ich sie wahrscheinlich verpetzt oder hätte sie von abgehalten, aber weil ich nicht ihre Schwester war, habe ich die Scheiße mitgebaut. In diesem Fall war das für mich aber was anderes. Sie hat mir quasi im Geheimen verraten, dass die Mutter von ihrer Freundin irgendwie gerade weg ist und dass die beiden jetzt gleich einen Horrorfilm gucken. Und ich bin mir nicht mehr sicher, welcher es war. Ich glaube, es war Saw.
Mhm.
Und ich bin in dem Moment richtig panisch geworden, weil ich
wollte sie schützen.
Es ist sehr, es ist Saw. Es ist einfach fucking Saw. Hast du Saw gesehen?
Ja, den ersten, zweiten, ich fand's auch ekelhaft, ganz krank.
Es ist halt ein wirklich, wirklich schlimmer Film, der wie The Ring und Hostel und The Hills Have Eyes, das sind halt alles so Filme, wenn du die, also wenn du 16, 17 bist, okay, da kriegst du nachts schon Angst, aber wenn du 11, 12 Jahre alt bist, kannst du einfach langfristig verstört werden. Wir haben ja über deine Schwester gesprochen, ja. Was passiert ist, als die zu früh The Ring geguckt hat und einfach mega krassen Schaden davon getragen hat. Und ich hatte so Angst, dass sie diesen Film guckt. Ich wusste aber, dass sie nicht auf mich hört, wenn ich ihr kein gutes Gegenangebot mache. Also ich bin ja nicht blöd, ich weiß ja, wie eine 12-Jährige funktioniert. Ich war ja selbst nicht mehr weit davon
jetzt
weg.
Jetzt bin ich gespannt.
Und dann habe ich ihr versprochen, dass ich am nächsten Tag mit ihr zum Piercer fahre und ihr ein Bauchnabelpiercing bezahle.
Es war so klar, dass da der nächste Schrott irgendwie kommt. Geil.
Ich hatte ja auch den Piercer meines Vertrauens im Aldi-Supermarkt, der mir meine ganzen Piercings schief gestochen hat.
Hey, und dann hatte sie dann ein Bauchnabelpiercing?
Ja,
aha.
Wir sind dann da hingefahren. Ich habe gesagt, hallo, ich bin erziehungsberechtigt.
Hä, aber stabil, du bist richtig zuverlässig gewesen.
Ich bin zuverlässig gewesen. Ich bin am nächsten Tag mit ihr da hingefahren, mit diesem kleinen 12-jährigen Mädchen und habe ihr ein Bauchnabelpiercing gekauft. sie ist kreidebleich geworden, musste sich hinlegen, weil ihr Kreislauf fast zusammengebrochen ist. Also es ist theoretisch auch Körperverletzung gewesen meinerseits. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall habe ich da etwas moralisch vielleicht Bedenkliches getan. Sie hat mich nicht verpetzt, die Eltern haben es rausbekommen. Sie hat getan, als ob sie es so alleine gemacht hätte. Sie waren total schockiert. Ich konnte eine Woche lang nicht schlafen, weil ich dachte, wenn die Eltern hören, dass ich als 18-jähriges Mädchen die auf sie aufpassen soll, mit ihr zum Piercer gefahren bin und ihr dieses fucking Ding also besorgt hat,
ja,
dann bin ich einfach totes Fleisch.
Ja.
Ich hatte so unfassbar Angst, aber ich wollte sie einfach davor bewahren, diesen Film zu sehen. Und in meinem Kopf war ein körperliches Ding wie ein Bauchnabelpiercing einfach bei weitem nicht so schlimm wie eine psychische Schädigung durch einen Film. Turns out, sie hat diesen fucking Film eine Woche später trotzdem geguckt. Sie hat mich komplett verarscht. Das habe ich im Nachhinein erfahren.
Klassiko.
Falls diejenige gerade zuhört, shame on you. Ich habe das bis heute nicht vergessen, dass du mich hintergangen hast.
Wir merken uns das. Alrighty.
So, Zettel ziehen?
Ich habe so wenige. Ich habe so wenige heute. Du hast so viele gute Zettel gehabt. Ich hatte heute etwas weniger.
Ja, ich finde das richtig geil, weil ich muss mich immer nicht so auf die Folgen vorbereiten. Ich muss einfach nur zu dem Stapel greifen, der vom letzten Mal noch übrig ist.
Ach so.
Ja. Also ich habe hier jetzt noch 5 Zettel liegen und 3 davon sind von der letzten Folge. Biu.
Okay, ich habe einen Zettel gezogen und den finde ich spannend, weil der ist anders als andere Zettel. Da steht drauf, wann warst du sauer auf mich? Jaco, wann warst du sauer auf mich?
Das ist auch ein Thema, was Sam mir vorher hat zukommen lassen. Und ich habe richtig, richtig doll drüber nachgedacht.
War das schlimm für dich?
Das war schlimm für mich.
Okay.
Ja. Nein, es war nicht schlimm für mich im Sinne von, oh mein Gott, ich habe jetzt schlechte Laune. Gar nicht, überhaupt nicht, weil, wie du weißt, ich bin kein Vergangenheitsmensch, ich bin nicht nachtragend. Ich könnte nicht mal schlechte Laune kriegen, sogar wenn ich versuchen würde, mich da hinein zu versetzen. Aber mir sind ausschließlich Situationen eingefallen, die ich nicht erzählen kann, weil dafür würdest du mich töten.
Oh.
Mhm. das Ding ist folgendes. Du hast mir geschrieben, dass du mehrere Situationen hast, wo du voll sauer auf mich warst, die du im Nachhinein aber lustig findest.
Voll, ja.
Und das Ding ist, ich erinnere mich einfach nur an 2 Situationen in meinem Leben, wo ich überhaupt nur sauer auf dich war. Und die eine Situation kann ich niemals in meinem Leben in diesem Podcast erzählen, dann würdest du mir den Kopf abhacken. Und die andere Situation ist Teil unseres Ehekriegs, kurz vor unserer Scheidung, nachdem wir beieinander gewohnt haben.
Ja, das verstehe ich. Das verstehe ich. Aber das, da bist du jetzt auch nicht bereit dazu, das zu erzählen?
Oder? Ach so, doch. Da sind ja ganz viele Dinge gewesen. Oh Gott, weswegen sind wir uns denn da?
Oh Gott, ich habe gerade ein ganz unangenehmes Gefühl gerade. Ich hatte sowas Harmloses. Ich hatte sowas Harmloses. Und dachte dann, Jaco, das war Kacke. Das war Kacke.
Also ich habe dich mal ganz, ganz laut beleidigt, als du nicht zu Hause warst. Da habe ich nämlich, da bin ich schwimmen gegangen und habe gedacht, dass du mein Duschgel mitgenommen hast. Hattest du aber gar nicht. Mein Duschgel stand nur hinter dem Duschvorhang. Und weil ich gedacht habe, ach so, sie hat wohl versehentlich meins mitgenommen. Ich gehe jetzt schwimmen, deswegen nehme ich ihrs mit. Und dann habe ich deins mitgenommen und habe dir das geschrieben, dass ich das im Schwimmbad verloren habe, aber dir am selben Tag ein neues kaufe. Und dann hast du gesagt, überhaupt gar kein Problem. Ich bin eh gerade bei Rossmann. Ich bringe mir ein neues mit. Die kosten nur 59 Cent. Und am nächsten Tag war das ganze Badezimmer leer. Und du hast all deine kosmetischen Artikel in dein Zimmer geräumt. Und ich dachte, wo sind die ganzen Sachen? Und mich in dein Zimmer gegangen und habe gesehen, dass sie in deinem Regal standen. Und dann stand ich in deinem Raum und habe ganz, ganz böse Sachen zu dir gesagt.
Aber ich war nicht da, oder?
Du warst nicht da. Nein, um Gottes Willen, du warst nicht da.
Ach so. Ich habe ein Phänomen, das könnte man jetzt psychologisch ganz doll auseinandernehmen. Ganz, ganz unangenehme Situationen vergesse ich. Ich vergesse die.
Wirklich? Mhm.
Nee, also ich kann mich da gar nicht dran erinnern. Ich kann mich auch nur an unseren Schlüsselmoment erinnern, wo wir uns quasi getrennt haben, wo unser Ehekrieg auseinandergefallen ist.
Daran erinnere ich mich nicht mehr.
Ich erzähle das jetzt, obwohl ich das gar nicht erzählen wollte. Das ist jetzt gerade, das ist so deep gerade, dass mir das richtig die Kehle zuschnitt, weil das sind so Sachen, die in...
Ich glaube, das wäre bei mir auch so, aber ich habe so viel Wein getrunken, dass es mir gerade gar nichts ausmacht. Es ist für mich gerade wie über Gott und die Welt reden.
Es ist quasi so, dass wir haben zusammen gewohnt, ich weiß nicht mehr wie lange.
Ich glaube, es war so ein... Ja?
Ja. In meinem Kopf sind es 3 Jahre und wir sind ganz böse auseinandergegangen quasi.
Das war ein richtiger Ehekrieg.
Das war ein Ehekrieg, auf jeden Fall. Und bei mir war es, das sind 2 Sachen, die haben für mich ganz essentiell mein Leben geprägt. Das war für mich so, ich habe ja gearbeitet und ich bin mit dir zusammengezogen, weil ich eine Ausbildung gemacht habe. Und eine Ausbildung und ein Studium oder jemand, der ein Studium macht und eine Ausbildung macht, das ist für mich so richtig hart, weil ich habe mit jeder Sekunde dich beneidet, weil du deinen Tagesablauf selber strukturieren konntest. Und ich war gezwungen, 45 in der Agentur, manchmal 50 Stunden die Woche zu arbeiten. Plus, damals war es in der Ausbildung noch die Schule. Ich musste ja nach der Schule auch immer noch zu meiner Ausbildungsstätte und arbeiten. Und es war total hart. Es waren wirklich 3,5 mega, also ich habe das verkürzt irgendwie. Es waren ungefähr 3 Jahre richtig anstrengend für mich.
Um kurz Kontext zu geben, ich habe nebenbei studiert, aber wirklich richtig lasch studiert zu dem Zeitpunkt. Also ich hatte ein richtiges Studentenleben.
Ja, und ich hatte so ein richtiges Arbeiterleben mit 20 oder so, was mich total aus der Bahn geworfen hat. So, und dann bist du irgendwann mit Kevin zusammengekommen, der, glaube ich, noch zur Schule gegangen ist damals. Mhm. Und ihr beide wart einfach, also erstmal der Fakt sowieso, dass ich natürlich eifersüchtig war, dass du auf einmal jemanden hattest, der irgendwie 24/7 in deiner Nähe war. Und ich war es eigentlich gewohnt, dass wir 24/7 in einer Nähe waren.
Mhm.
Das war für mich ganz ungewohnt. Und das war ganz lange Zeit so, weil du meine Basis warst irgendwie so. Wir haben alles zusammen gemacht. So, ich habe auf alles geschissen. Ich hatte Stress mit der Family. Ich hatte dies und jenes. Und dann warst du meine Bezugsperson. Und dann kam Kevin, ich war eifersüchtig, ich hatte dieses scheiß Arbeiterleben, ich war total unglücklich in einer Zeit, wo man super, super glücklich sein sollte eigentlich in seinem Leben. Und dann war dieses eine Mal, dass ich total Stress hatte, morgens zur Arbeit zu müssen, ich war zu spät dran und ich musste ins Badezimmer und ihr beide wart im Badezimmer. Und für mich war jede Sekunde quasi, ich komme zu spät, ich krieg richtig hardcore Ärger jetzt. Okay, und es wird noch, und ihr habt da keine Ahnung geduscht und euch fertig gemacht und so weiter und so fort. Und ich war total panisch und dann haben wir uns angeschrien.
Oh, daran erinnere ich mich noch.
Das war der Break und da habe ich irgendwie an die Tür geklopft oder so und dann hast du irgendwann rausgeguckt und meintest, ich will sowieso gar nicht mehr mit dir zusammen wohnen.
Das habe ich gesagt?
Ja, und das war für mich so, wupp. Und dann bin ich raus und dann habe ich mir am gleichen Tag eine Wohnung gesucht. Weil das war für mich so hardcore schmerzhaft, dass ich mich sowieso ganz lange Zeit, weil du dann ja, du hattest ganz viel mit Kevin halt gemacht und mit der anderen Freundin und ich habe mich richtig außen vor gefühlt und ich war so richtig alleine lost in meiner Traurigkeit und es war so, ich kann das nicht aushalten, ich bin jetzt nicht mehr wichtig, ich muss für mich sorgen irgendwie und
ja, ich verstehe das.
Ja, da raus. Und dann habe ich eine WG gefunden nach einer Woche, zwei Tagen, keine Ahnung. Und ich habe es irgendwie geschafft. Ich hatte 400 oder 500 € Azubi-Gehalt. Ich habe es irgendwie geschafft, in diesem Monat auszuziehen und dann zweifach Miete zu bezahlen. Irgendwie habe ich das geschafft. Ich weiß nicht mehr genau wie. Und dann bin ich halt in die andere WG relativ schnell ausgezogen. Und die Wohnung war ja dann ja leer. Und wir haben, glaube ich, noch Miete dafür bezahlt. Und dann haben wir uns nochmal gesehen zur Schlüsselübergabe, wo unser Vermieter dann quasi gesagt hat, hier fehlen die ganzen Zimmerschlüssel, bla bla bla. Und dann mussten wir oder du hast dann gesagt, ich kümmere mich darum. Wie auch immer, dann sind wir auseinandergegangen. Ich habe in der neuen WG dann gewohnt und dann haben wir zwei Jahre
nichts miteinander zu tun gehabt. Genau. Ja, also mindestens 2 Jahre sind es gewesen, die auch wichtig waren.
Die waren auch wichtig, ja.
Ja, also ich wollte da noch mal kurz was zu sagen, weil du jetzt so gerade deine Seite gesagt hast. Ich glaube im Allgemeinen, und das kann ich auch als Tipp an viele Menschen rausgeben, wenn ihr richtig, richtig gute Freunde habt, denkt darüber nach, ob ihr zusammenziehen wollt,
ja.
Weil einer von beiden kann immer in eine Lebenskrise kommen, zum Beispiel, also und damit meine ich jetzt nicht dich, sondern damit meine ich mich, weil bevor wir damals zusammengezogen waren, war ich in einer riesengroßen Krise mit meinem Ex-Freund, ich war ja wirklich frisch getrennt, als wir zusammengezogen sind. Ich erinnere mich noch dran, dass ich jeden Morgen in dieser Dusche gestanden habe, in unserer neuen Wohnung, auf den Boden geguckt habe und ich war wie depressiv. Ich habe gedacht, jeden Tag geht ein Stück besser, jeden Tag ein Stück besser. Mir ging es so schlecht in der Zeit, ich wusste nicht, ob ich die Zeit überhaupt überlebe. Mhm. Und dann habe ich einen Monat später Kevin kennengelernt und auf einmal waren da Menschen, die Party machen wollten, die rausgegangen sind, die mich abgelenkt haben. Und ich wollte dich damit reinholen, aber du hattest keinen Bock auf meine andere Freundin und warst mitten im Arbeiterleben. Und das alles hat überhaupt nicht zusammengepasst. Und wenn man dann vorher 24/7 zusammengehangen hat, das ist einfach in wir haben es angezündet. Wir haben diese Wohnung angezündet.
Voll.
Jeden Tag.
Aber man muss sagen, dass das ja eigentlich übelst schön gestartet ist. Ich meine, deine Trauer, die du hattest mit deinem Boyfriend, Ex-Boyfriend. Wenn ich an unser Zusammenleben denke zurück, also so rückblickend, dann denke ich darüber nach, wie wir zusammen im Bett geschlafen haben und alles zusammen gemacht haben. Wir haben zusammen gegessen, wir haben gekocht, wir haben alles gestrichen, wir haben beieinander geschlafen. Das war wirklich so krass intensiv. Und ich war einfach so traurig, dass ich dann nicht mehr die erste Person war, die es vorher jahrelang war und dann irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, das war für mich einfach total wichtig. Sorry.
Nein, ich glaube, es ist so krass, dass wir gerade aufnehmen, aber ich glaube, das ist ein Gespräch, das wir schon lange hätten mal führen sollen, aber nie richtig geführt haben.
Das ist mir auch alles sehr viel später erst aufgefallen, ich kann total klar sagen, ich war super eifersüchtig auf deine Freundin damals und darauf, dass ich da nicht mehr die erste Geige war, weil ich den ganzen Krieg, wirklich diesen totalen Terror mit dir und deinem Ex-Freund davor mitgekriegt habe und wir haben das zusammen ausgehalten. Wir haben zusammen versucht, das irgendwie zu schaffen und Pläne geschmiedet und so weiter und so fort. Und
ich habe in der Situation gar nicht so weit gedacht, sondern um mal Kontext zu geben, die Freundin, die zu dem Zeitpunkt immer bei uns war und Zeit mit mir verbracht hat, die hat zeitgleich exakt dasselbe erlebt. Denn der beste Freund von meinem Ex-Freund hat sie verlassen. Und das war dieses, Leidschweiß zusammen in dem Moment. Weißt du, ich konnte bei dieser Person diese Geschichte immer wieder von vorne erzählen, immer wieder von vorne, und das hat sie ja gar nicht gelangt. Vielleicht jeder, der schon mal verlassen wurde, und man weiß ja, wenn man psychische Probleme kriegt und in Trauer ist, du wirst ja egoistisch, du willst ja immer nur deinen Scheiß erzählen, du kannst ja kaum noch zuhören. Und das war dann auf einmal jemand, wo ich mich nicht schlecht fühlen musste, weil die hat ja auch immer wieder dasselbe passiert, aber es war dieselbe Geschichte. Wir haben dieselbe Geschichte erzählt. Ich konnte mit der eine Stunde lang vor irgendeinem Haus stehen und konnte mit einem Fernglas geistesgestört meinen Ex-Freund durchs Fenster beobachten und stalken. Und die hat mich ja nicht dafür verurteilt, weil sie sich ja für denjenigen interessiert hat, der daneben war. Das war eine ganz, ganz toxische Zeit einfach. Aber ich habe in der Zeit überhaupt nicht so, also ich war wirklich in der Zeit psychisch komplett am Ende und ich habe überhaupt nicht so weit gedacht. Ich habe quasi erst gecheckt, was passiert, als der Krieg schon längst angefangen hatte und ich es noch nicht mal mitbekommen hatte, dass er angefangen hat. Weißt du, wie ich das meine? Mhm. So richtig gecheckt, was passiert ist, habe ich eigentlich erst hinterher. Und da habe ich auch echt gelitten.
Ja, es war bei mir auch so. Da ging es mir richtig schlecht. Also ich bin dann ja ausgezogen, irgendwie 2 Minuten weiter und ja, das war ganz komisch, mit einer fremden Person zusammenzuwohnen, die man nicht kannte. Die Person war dann auch noch irgendwie 7 Jahre älter als ich oder so. Man hat sich dann versucht zu fangen und es war ja damals nicht so, dass man sich irgendwie zurückziehen konnte und sagen konnte, ich habe jetzt irgendwie, man kann auch Liebeskummer nach Freundinnen oder also in Freundschaften haben, so richtig dieses.
Das hatte ich ganz schlimm danach. Es war wirklich, als hätte ich ein Jahr später eine neue Trennung hinter mich gebracht.
Genau. Und so war es bei mir auch. Und dieses, man muss weitermachen, weil man ja im Job, also man war ja am Arbeiten, da nicht irgendwie zurückstecken kann. Oder irgendwie sagen kann, nee, das ist mir jetzt zu viel. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Du hast keine Ausrede dafür. Es akzeptiert niemand, wenn du sagst, ich habe mich mit meiner Freundin gestritten. Die Leute sagen, aha, du willst dafür 2 Tage frei haben? Verpiss dich.
Ist wirklich so, du hast recht. Das wird gar nicht akzeptiert, wenn du sagst, mein Freund hat mit mir Schluss gemacht. Dann kriegt man vielleicht noch Verständnis, aber nicht, wenn du dich von einer Freundin getrennt hast.
Meine beste Freundin und ich, wir haben uns getrennt. Ah ja, okay.
Ja, was ich nur sagen wollte ist, turns out, eigentlich ist alles richtig gut gegangen, weil wenn wir uns nicht gestritten hätten, dann hätten wir, glaube ich, diesen Podcast nicht. Weil, also ich weiß nicht, ob wir diesen Podcast gestartet hätten, wenn ich nicht vorher auf Social Media so aktiv gewesen wäre. Aber ich habe meinen YouTube-Kanal vor 8 Jahren nur gestartet, weil wir beide uns gestritten haben.
Woo!
Und daraus ist meine Selbstständigkeit geworden, daraus ist das Ganze geworden mit Instagram, Podcast, keine Ahnung was, und so ist auch dieser Podcast entstanden. Mm,
crazy, ne? Ich wollte eine ganz andere Story erzählen, warum ich sauer auf dich war eigentlich, aber das reicht jetzt auch.
Welche Story kommt jetzt? Die, als ich mit meinem Freund Sex hatte und du draußen vor der Tür standest genau und gefroren?
Ja, genau.
Ich habe eben, als du mir das geschrieben hast, habe ich gedacht, wehe, sie erzählt, dass ich drinnen rumgevögelt habe, während sie draußen gefroren hat.
Nee, ich wollte das eigentlich ganz schön verpacken und sagen, dass ich sauer war ganz oft, wenn es um andere Boys ging.
Das ist aber auch schlimm bei mir gewesen.
Ja, das war mal so, okay, lass mal auf irgendeine Party gehen. Okay, wir gehen dahin. Oh, XY ist da. Tschüss. Und dann ist die andere Person dann da so voll lost, voll allein und denkt sich so. Aber das war immer was, wo man Verständnis für hatte und wo man sich selbst nicht von frei machen konnte quasi, weißt du? Und deswegen habe ich so ein, es gibt diesen Bonus, wenn man eine Mission hat an dem Abend und diese Mission ist am Start. Dann
ja, aber Sam, ich hatte immer eine Mission.
Oh ja, ein bisschen. Aber das war das einzige Mal, was ich prägend abgespeichert hat, weil in dieser Silvesternacht sind keine Taxis mehr gefahren. Ich wusste nicht, wohin. Das war der schlimmste Silvesterabend ever.
Ich muss sagen, ich erinnere mich an den Abend gar nicht mehr. Ich weiß noch, wir beide waren gemeinsam auf einer Silvesterparty und ich weiß auch noch, dass ich eventuell dich und noch eine zweite Person, die eventuell zu jung war, um kotzend auf dem Klo zu hängen, auch dort alleine gelassen habe. Und nach Hause, das war dieselbe Nachbarin.
Ja, das weiß ich gar nicht mehr. Krass.
Das weißt du nicht mehr. Ich habe nicht nur dich da alleine gelassen, Sam, sondern meine Nachbarin, die 4 oder 5 Jahre jünger war als ich, hing kotzend auf dem Klo und die habe ich auch vergessen. Die war auch mit mir da.
Krass.
Und die das war sowieso
noch
viel zu
schlimmer.
Jung. Oh Gott, ich bin einfach, ich sollte niemals Mutter werden. Ich weiß es nicht. Bei mir ist es das Ding, guck mal, ich kann das jetzt so sagen und auch schamfrei sagen, weil wann trinke ich denn mal Alkohol? Ich habe jetzt Alkohol getrunken und das letzte Mal 3 Jahre vorher, so dass ich wirklich betrunken war. Deswegen ist es nicht mehr so schlimm und es muss keiner mehr darunter leiden. Aber jeder durchlebt ja irgendeine Art von Persönlichkeitsveränderung, wenn er betrunken ist. Du auch, das weiß ich aber auch. Und ich halt auch. Und bei mir ist es so, ich mache mir im Alltag immer so viel Gedanken darüber, was andere Menschen denken. Oh Gott, was denkt der jetzt, was ich darüber gesagt habe? Und oh, ich würde jetzt gern gehen, aber nee, das wäre jetzt voll unhöflich. Das sind so Gedanken, die mich im Alltag quälen. Und das ist die einzige Sache, die komplett ausgeschaltet wird, wenn ich Alkohol trinke. Ich mache, wenn ich Alkohol trinke, einfach nur noch, was ich will. Und ich meine das überhaupt gar nicht böse. Ich will niemanden verletzen, sondern, oh, ich bin müde, ich will nach Hause. Und dann fahre ich einfach mit dem Taxi nach Hause und vergesse aber, dass da, ich denke dann, dass jeder ja für sich schon zusieht, wie er nach Hause kommt. Oder ich will, weiß ich nicht, ich will ein Straßenschild, dann nehme ich ein Straßenschild mit. Ich denke da nicht drüber nach, dass man das nicht machen sollte. Ich vergesse einfach Regeln.
Ich finde, das hätte man hätte vorher einen Freundschaftsführerschein haben müssen, um zu wissen, wie ist die Person so drauf. Bei dir hatte ich dann ja irgendwann den Clou raus.
Du wusstest, die ist einfach weg.
Die ist weg. Ja, genau. Aber ja, dass die Person
aber
nicht ganz verlässlich ist.
An dem Abend habe ich Sam alleine gelassen auf dieser Party. Ich weiß noch, dass ich glaube, ich war getrennt von meinem Ex-Freund, ne? Mal wieder?
Ja, da blicke ich auch nicht mehr durch. Aber das war so, dass man denkt, wenn sie das jetzt gemacht hat, dann hasse ich sie. Dann mache ich sie richtig fertig. So, und dann ist sie, du hast ja irgendwie, keine Ahnung, 5 Minuten von da entfernt. Es hat übelst krass geschneit an diesem Silvesterabend. Es war irgendwie bis zu den Knien Schnee. Dann warst du halt weg und ich dachte so, ich wollte doch bei dir übernachten. Und dann ging das ja nicht mehr, weil ich bin nicht reingekommen. Also ich bin reingekommen, aber alle Betten waren belegt. Und dann bin ich...
Und dann hast du gehört, wie eine erwachsene Pyjama-Party stattgefunden hat in meinem Zimmer.
Und es ist so ekelhaft. Es ist so,
das ist so
ekelhaft.
Schlimm. Ich finde das auch so schlimm. Nee,
das ist falsch.
Ich finde es ganz schlimm, dass du das überhaupt mitbekommen hast. Und das ist... Ach,
wir haben zusammen gewohnt und das habe ich nie mitbekommen, glücklicherweise.
Ja, weil ich jemand bin, der darauf achtet, dass niemals in meinem ganzen Leben überhaupt jemand mitbekommt, dass ich Sex habe. Und ich habe in WGs gelernt, ich habe gelernt, dass nicht jeder so ist. Ich habe auf meinem Handy Sprachnachrichten von Menschen, die ich aufgenommen habe, weil ich es einfach nicht glauben konnte und es mir in Erinnerung halten wollte, was da gerade passiert. Ich habe gedacht, dass Schweine abgeschlachtet werden in meiner Wohnung. Und die haben einen Fick drauf gegeben. Und ich denke mir, ich mache mir Gedanken, wenn das Bett mal alle 5 Minuten ein bisschen quietscht.
Woher kommt das? Das frage ich.
Woher was kommt?
Na, warum man so bedacht darauf ist, dass das niemand hört und andere wiederum da überhaupt gar nicht drauf achten.
Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Für mich ist es halt was mega Intimes. Und für andere Leute ist es so, hey, ja, Sex hat doch jeder. Wenn ich laut sein will, meinen Spaß haben will, ist doch nicht schlimm, wenn das mal kurz 2 Minuten jemand mitkriegt.
Oh Gott,
ich
bin da voll die Klemmo, ey. Also
ich bin auch voll die Klemmo, aber ich wäre gern wie die, weil ich finde, dass Sex voll locker behandelt werden sollte. So richtig, richtig locker. Aber ich selbst kann es nicht gut.
Okay, aber du hast mich noch nie gehört, ne?
Nee, ich habe dich noch nie gehört.
Ja!
Apropos, ich habe hier irgendwo einen Zettel und ich fake jetzt und ziehe den. Oh Gott, das wird eine Sexfolge, ich sag dir das.
Again and again. Kein Sex-Podcast.
Okay, weißt du was, ich muss ihn ja, oder doch, ich will ihn jetzt finden. Beim Sex erwischt. Das passt doch jetzt dazu. Das habe ich aufgeschrieben.
Mhm.
Weil ich hatte vor kurzem, das ist keine alte Geschichte, ich hatte vor kurzem eine Situation und ich wollte wissen, ob du auch schon mal beim Sex erwischt wurdest.
Du hattest eine Situation?
Ich hatte eine Situation. Ich wurde vor kurzem beim Sex erwischt.
Von deiner Mutter?
Nein, von fremden Menschen.
Taco, du hast mir das nicht erzählt.
Was? Nein, ich habe dir das nicht erzählt. Ich habe es mir extra für einen Podcast aufgehoben.
Ich wurde noch nie erwischt. Ich bin sehr glücklich darum.
Wirklich? Noch nie, nie?
Noch nie, nie.
Okay, das ist krass. Oh Gott, jetzt fällt mir direkt eine Story ein. Da muss ich mir gleich einen Zettel zu kreieren für die nächsten Folgen. Ich war... Also, wie ist es zu dieser Situation
gekommen?
Ich
muss mich an mein Glas klammern.
Okay, also ich weiß nicht, wie es, also in jeder Beziehung ist es ja anders verteilt. Es gibt ja immer jemanden, der öfter Sex haben möchte als der andere. Und bei uns ist es relativ klassisch. Ich nenne das jetzt einfach mal klassisch. Also mein Freund kann eigentlich so den ganzen Monat über Sex haben und würde sich auch darüber freuen. Und bei mir ist es extrem zyklusabhängig. Mhm. Also nach dem Eisprung geht eigentlich gar nichts mehr. Da kann ich nur noch Gefallen tun. Mehr kann ich da nicht mehr. So, und natürlich versuche ich, naja, und die Zeit davor ist es aber so, dass, also manchmal habe ich sogar in der zweiten Zyklushälfte fast ein schlechtes Gewissen, weil ich so denke, der arme Mann, dass er in dieser monogamen Beziehung leben muss. Naja, auf jeden Fall versuche ich dann in dieser Zeit, in der ich biologisch gesehen ja so konzipiert bin, dass ich auch wirklich Lust habe, Sex zu haben, versuche ich natürlich die Chancen zu nutzen, in denen ich mal so merke, oh, da regt sich was in meinem Körper, da könnte ich jetzt eine kleine Sexualität machen. Mhm. Ja, und mittlerweile versuche ich das einfach in jeder Situation zu machen, in der das mal passiert ist.
Das ist richtig gut. Die Situation ausbauen, ja. Nicht warten und sagen, heute Nachmittag oder heute Abend, nein,
genau.
Sofort.
Das habe ich nämlich lange gemacht und es war eine sehr lange Strecke, wo wir extrem wenig Geschlechtsverkehr hatten, weil ich immer gedacht habe, okay, jetzt geht's gerade nicht und dann hat man halt gesagt, heute Abend und dann abends dachte man sich so, jetzt habe ich aber gar keine Lust mehr und ich will keinen Sex haben, wenn ich keine Lust dazu habe.
Absolut nicht, nein.
Ja, und in der Situation waren wir im Auto. Wir waren im Auto und waren spazieren, weil mein neues Hobby ja Wandern ist. Wow, jetzt kombiniere ich Wandern mit Sex. Und wir waren wandern. Ja, wir waren spazieren im Wald. Und mein Freund wollte Sex. Ja, und dann habe ich das auch kurz so versucht anzufangen, wie er sich das vorgestellt hat, aber das hat nicht funktioniert, weil das war einfach nur eine sehr unbequeme Situation. Ich bin meckerig geworden und sauer und habe gesagt, ich hasse das alles hier, du bist ein schlechter Mensch, wegen dir muss ich hier so ein, was ist das hier, das ist unbequem in meinem Arsch, ich will das nicht, tschüss, so. Und dann hat er gesagt, ja, chill mal deine Base, okay, komm, wir gehen nach Hause und dann sind wir ins Auto gegangen und dann habe ich gedacht, ich finde das jetzt irgendwie blöd, also ich würde das jetzt gern trotzdem nutzen. Und dann habe ich gesagt, man könnte ja auch eine erwachsene Pyjama-Party im Auto machen. Und dann sind wir in den Wald gefahren. Und zwar bin ich einfach so lange, weil man will ja so weit wie möglich von potenziellen Spaziergängern wegkommen. Man will ja nicht, dass da irgendwer lang spaziert.
Nee, ja, klar.
Du kannst aber auch nicht mit dem Auto zwischen die Beine,
Oh, Freundschaft.
Zwischen die Bäume fahren. Also bin ich quasi einfach so ganz kleine Wege immer hochgefahren, bis ich irgendwann auf so einem Weg stand, wo ich dachte, also hier kommt safe niemand mehr her, außer jemand, der wirklich vorhat, 5 Stunden zu wandern. Und das kriege ich dann vorher auch noch mit.
Mhm.
Ja. Und da haben wir dann
sexualisiert.
Was?
Ihr habt Sex gemacht.
Wir haben Sex gemacht, ja. Und dann sagt mein Freund auf einmal, da kommen Menschen. Und dann hat er sich ganz schnell auf den Fahrersitz gesetzt. Ich habe mich auf den Fahrersitz gesetzt, er auf den Beifahrersitz und ich habe quasi meine Klamotten über meinen Schoß gemacht und habe mein Handy ans Ohr gehalten und habe halt so getan, so, ja, na klar, also wir stehen halt so mitten im Wald mit einem Auto und ich telefoniere halt gerade. So, das war das, was ich da ausdrücken wollte.
Und ohne.
Und es war mir sehr unangenehm und es war ein älteres Pärchen, ungefähr so Ende 50, Anfang 60. Und die sind am Auto vorbeigegangen und die haben ganz laut absichtlich geredet. Und ich habe auch schon dadurch, wie die geredet haben, gemerkt, dass, ich weiß nicht mehr, was die gesagt haben, aber die haben irgendeinen Satz ganz laut gesagt, der gezeigt hat, dass sie etwas gesehen haben, dass da gerade irgendwas passiert und vielleicht auch was Sexuelles. Ne?
Ah, okay.
Und,
aber so unangenehm oder
unangenehm. Ganz, ganz unangenehm.
Okay.
Ja, die Stimme, ich habe schon gehört, das ist eine Hexe. Das habe ich schon gehört. Und sie ist einfach ganz penetrant nah am Auto lang. Also sie hätte wirklich 2 Meter vom Auto entfernt an mir vorbeigehen können, aber sie hat mein Auto geschliffen. So nah ist sie am Auto vorbeigegangen und hat so ins Auto reingeguckt und hat dann ganz laut mit dem Mann geredet. Ah, okay, ein Schäferstündchen wird hier gemacht. Und ich habe sie einfach nicht angeguckt. Ich bin hochrot angelaufen. Es war mir so unangenehm. Und ich habe mich wirklich in dem Moment sind so richtige Urängste aus meiner Jugend so wieder hochgekommen. Ich habe mich richtig dreckig gefühlt. Wirklich, als hätte mich jemand bei was Illegalem, ganz doll illegal.
Ich verstehe das total, aber so wie du das erzählt hast, habe ich jetzt gerade gar nicht diesen, also es kommt natürlich auch auf die Tonlage an, aber ich habe gar nicht so negative Assoziationen, sondern so, vielleicht wollte sie nur gucken, was da abgeht, ob alle heile sind und gut.
Sie hat das richtig abfällig gesagt, oh, hier wird ein Schäferstündchen gemacht und ist sie weitergegangen, also das kann ich ja nicht glauben, also man glaubt's ja nicht. Und sie hat das so richtig abfällig gesagt, als hätte sie gerade so was richtig Abartiges, Ekliges gesehen, obwohl sie gar nichts gesehen hat. Sie hat einfach nur ein Pärchen gesehen, das im Auto sitzt im Wald und sich ganz, ganz schnell angezogen hat, hingesetzt hat und denen es unangenehm war. Und sie hat wirklich versucht, uns in eine richtig, richtig unangenehme Situation zu bringen.
Blöde Ziege, ey.
Und ich habe mich richtig schlecht gefühlt und dann, ich war auch ganz still, ich habe nichts mehr gesagt, ich bin ausgestiegen, habe mir meine Schuhe angezogen und habe gesagt, ich möchte jetzt nach Hause fahren. Und mein Freund hat schon gemerkt, so, oh fuck, das ging wirklich nicht gut bei ihr. Das hat psychisch gerade voll reingekickt und ich habe gedacht, ich mache nie wieder solche Sachen. Ich kaufe mir jetzt ein großes Ehebett und habe nur noch Sexualverkehr zur Fortpflanzung.
In Missionarstellung, ja.
Ja, in Missionarstellung. Ich habe mich wirklich gefühlt, als hätte so meine Urgroßmutter mich erwischt und mir wie bei Jane the Virgin die Blume zerknüllt und gesagt, das hier, das hast du kaputt gemacht. So habe ich mich gefühlt. Richtig dreckig und eklig, als hätte ich gerade ein Porno gedreht. Und es hat mich wütend gemacht. Weil ich in meinem Kopf gedacht habe, Jaco, du bist doch schon viel weiter. Wir leben 2090, du bist eine frei denkende Frau. Die haben alle Sex, diese Frau ist wahrscheinlich nur frustriert und hat wahrscheinlich seit 20 Jahren keinen Sex mehr gehabt. Solche Gedanken hatte ich das. Und dann bin ich einfach ins Auto gestiegen, bin an ihr vorbeigefahren und habe gegrinst und gewunken, als ich an ihr vorbeigefahren bin. Und
gut
ich
dachte, gemacht.
Da stehe ich jetzt drüber und sie hat so gemacht.
Oh, ich wünschte, ihr könntet das sehen. So verbissen so richtig, gucken und dann...
So ganz verbissen geguckt und dann gewunken. Aber sie hat es zeitgleich mit mir gemacht. Bedeutet, sie hat schon darauf gewartet, dass wir da rauskommen, an ihr vorbeifahren. Und sie hat sich schon überlegt, wie sie reagiert. Sie wollte blöd reagieren. Und ich habe in ihren Augen gesehen, dass sie sich total erschrocken hat, dass ich sie angegrinst und gewunken habe. Mhm. Weil sie wollte, dass ich mich noch mehr schäme. Und ich habe gedacht, du mit deiner vertrockneten Pflaume, und ich weiß, das ist jetzt absolut antifeministisch, weil meine Pflaume vertrocknet auch. Aber ich habe gedacht, geh du mal nach Hause. Und sieh du mal zu, dass du noch mal in die Situation kommst, dass du Sex im Wald haben willst, du blöde Pfund. So.
Ja, verstehe ich. Buh.
Ja.
Blöde Ziege.
Und das war, ja, genau. Aber das war mir auf jeden Fall sehr unangenehm.
Ich war jetzt, wo du das gerade sagst, in einer komplett gegenteiligen Situation. Also erstmal finde ich, also noch mal ganz kurz, um drauf zurückzukommen. Ich finde es total cool, dass Kevin und du euch noch Zeit nimmt, um in den Wald zu fahren. Das finde ich top, tip top. Ich war nämlich im Sommer, jetzt vor kurzem auch noch gar nicht lange her, hatte ich mal kurz ein Auto und dann sind wir zu so einer Art Mini-Wasserfall gefahren, Richtung Harz. Das ist ganz nah von hier. Und dann sind wir da hingekommen und da war ein Pornoshooting. Da waren drei Männer mit einer Frau und die waren am Wasser, an diesem Wasserfall und haben tagsüber sie abgelichtet. So richtig mit einer großen Kamera und zwei haben vorne irgendwie so ein bisschen Schmiere gestanden, sag ich jetzt mal. Aber wir haben uns davon nicht beirren lassen und sind einfach dran vorbeigegangen. Wir wollten unsere Füße nur ins Wasser halten.
Mhm.
Und dann war das so, und dann war ich auch so ganz neugierig. Ich war total neugierig, ne? Und ich fand das super, super spannend. Und habe natürlich auch mal so heimlich rübergelinst und dachte die ganze Zeit so, oh Gott, wie unpassend, das sollte ich jetzt nicht machen und so. Aber ich war richtig, richtig aufgeregt. Und verstehe halt nicht, wie man dann da, also nochmal, also ich verstehe überhaupt nicht, wie man dann da so eine unangenehme Sache draus machen kann. Ich habe mich unangenehm gefühlt, dass ich die störe, weißt du? Mhm. Die wollen da ihr Shooting machen, also letztendlich, ja, waren es, ich glaube, man nennt es Aktbilder, ich weiß es nicht. Also es war nur eine Frau, es war kein Akt, der da fotografiert wurde. Also ist das Wort Porno an der Stelle, glaube ich, falsch. Ich weiß es nicht genau, ich kenne mich nicht so gut aus.
Ja, ein pornografisches Nacktshooting.
Genau.
Mein Gott, ich weiß doch, was du meinst. Wir benutzen die Wörter ja nicht im abfälligen Sinne,
nee,
sondern
überhaupt
einfach im
nicht.
Neutralen Sinne.
Das war nur für mich so, ich möchte mich unsichtbar machen, weil die waren zuerst da. Wie unangenehm.
Ja.
Kann ich bitte möglichst Abstand davon halten? Und dann sind wir natürlich auch, wir haben diesen Raum eingehalten, damit sich da keiner unwohl fühlt. Und nach 10 Minuten sind die tatsächlich auch gegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt unseretwegen war, aber.
Ja, ich glaube, das ist auch eine Generationssache. Wir sind da alle so ein bisschen offener geworden und ich glaube, bei unseren Eltern und Großeltern, also bei unseren Eltern nicht überall, aber auch ein paar und vor allen Dingen bei unseren Großeltern ist das etwas, wo hinter verschlossen. Also, meine Oma kommt bis heute nicht darauf klar, dass sie ein unehrliches Kind hat. Das ist, sie hat Angst, nicht in den Himmel zu kommen, weil sie vor 60 Jahren ein unehrliches Kind gezeugt hat. Und das verfolgt sie einfach seit Jahrzehnten. Und das zeigt mir dann immer noch mal auf, wie krass der Unterschied einfach zwischen diesen, also
ey, das ist richtig diesen, traurig. Weißt du? Ja, das ist voll furchtbar.
Und ich bin sehr froh, dass wir in dieser Entwicklung fortgeschritten sind und nicht mehr Angst haben, in die Hölle zu kommen, weil wir, wir Sex vor der Ehe hatten.
Ja, dann wären wir alle in der Hölle. Tschüss, Loda, Loda, im Feuer.
Ja, ich hätte eigentlich Bock, noch einen Zettel zu ziehen.
Ja, gerne.
Aber ich würde vorher gerne pissen gehen.
Yes, ich gehe auch.
Okay,
lass mich einfach laufen, ja?
Laufen, was?
Laufen lassen.
Pipi oder die Aufnahme?
Die Aufnahme.
Okay, lass mich laufen.
Ja, okay.
Okay, der Zettel, den ich ganz zufälligerweise überhaupt nicht ausgesucht gezogen habe, ist Entscheidungen treffen.
Hast du den aus einem bestimmten Grund aufgeschrieben?
Ja, ich habe den aus einem bestimmten Grund aufgeschrieben, weil mir in letzter Zeit etwas an mir aufgefallen ist, was mir, ich würde sagen, mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass ich sehr schlecht Entscheidungen treffen kann und bis vor kurzer Zeit hätte ich mich überhaupt nicht so beschrieben. Also wenn mich jemand gefragt hätte, kannst du gut Entscheidungen treffen, hätte ich gesagt, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass ich das gar nicht gut kann und es ist mir bei verschiedenen Sachen aufgefallen, manche Situationen kennst du bestimmt und bekennen auch viele andere, wenn man zum Beispiel super Hunger hat und der Freund fragt, was willst du essen? Willst du Chinesisch oder Pizza? Und du bist kurz vorm Durchdrehen, weil du keine Ahnung hast, wo du in der Stadt hingehen sollst ja. Oder so. Solche Situationen hatte ich schon immer. Aber in letzter Zeit fällt es mir auf, dass ich oft sehr, sehr auch fast schon aggressiv reagiere, wenn jemand mich fragt, was ich möchte. Also, das ist letztens passiert. Es ist, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Mein Freund und ich waren bei IKEA. So, und das ist nicht ganz so gut gelaufen, denn wir haben uns schon da gestritten.
Es ist der Klassiker bei IKEA bei mir.
Ja, es ist, IKEA, ja, wir haben auch schon sehr, wir haben schon mal uns einen halben Tag gestritten, nur wegen der Duftkerze bei IKEA. Voll krass. Oh, ich weiß nicht, das ist ein Beziehungskiller.
Ich wette, du könntest Statistiken aufbauen, wie viele Menschen sich da oder Pärchen sich da streiten und dann kurzzeitig trennen.
Ist ja auch total klar. Also erstmal kriegst du ja nach 10 Minuten schon Kopfschmerzen von der ganzen Chemie und dem fehlenden Licht, was da unterwegs ist in diesem Gebäude. Dann ist es aber gleichzeitig so ein total aufregender Ort, den ich total liebe, weil es so schön ist und es gibt, das Essen ist nicht gut, aber diese Kantine ist einfach mega aufregend und spannend für mich. Und du willst da einen mega schönen Tag haben und du willst alles ja perfekt kaufen, wie du es brauchst und dann kommt jemand und hat eine andere Meinung, wofür ich gar kein Verständnis habe und dann musst du da Kompromisse finden und es ist einfach, es ist wow. Und dann Geld ist garantiert auch sehr oft ein Thema
voll.
Bei IKEA.
Du brauchst ja mindestens, also du hast ein Budget dir festgelegt, was du ausgeben kannst und das übersteigst du zu 200%. Und dann denkst du dir, was ist jetzt wirklich wichtig, was ist essentiell, was brauchen wir, für welche Entscheidungen, bla bla bla. Ja.
Dann auch noch, wer hat wie viel in den Pott geworfen? Dementsprechend fühlst du dich, als hättest du weniger oder mehr Stimmrecht für irgendwas.
Genau.
Ganz gefährliche Situation. Weil es geht ja Hand aufs Herz bei Möbelhäusern einfach um größere Summen, als wenn man jetzt mal gerade in, keine Ahnung,
absolut.
In Teddy rein. Okay, wow, ich nehme es halt direkt in einen Euro-Shop. Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß.
Naja, aber dieses Mal haben wir uns wahrhaftig nicht im IKEA gestritten, sondern außerhalb. Weil mein Freund wollte noch schnell auf die Toilette. Und ich habe gesagt, er hat gesagt, geh doch schon mal zum Auto. War ich ja schon mal genervt. Ich soll jetzt den Einkaufswagen alleine zum Auto schieben, aber okay. Und dann hat es ganz, ganz doll geregnet. So doll geregnet, dass ich mit diesem Einkaufswagen, wo wirklich sehr viele zerbrechliche Dinge drin waren, richtig rüberschießen musste auf die andere Seite ins Parkhaus, wo unser Auto geparkt war. Und in diesem Parkhaus habe ich den Aufzug nicht gefunden. Und dann hat mein Freund mir geschrieben, wo bist du? Weil er war halt jetzt schon eine Etage höher, weil er hat natürlich den Aufzug gefunden, weil Mr. Perfect natürlich immer alles findet und in seiner Umwelt alles mitbekommt, im Gegensatz zu mir. Und dann habe ich geschrieben, ich bin unten, ich finde den Aufzug nicht. Und dann hat er, ich glaube sogar am Telefon gesagt, ja, da ist ein riesengroßes Schild, wo Aufzüge draufsteht. Aber egal, ich komme runter und hole dich.
Oh.
Und das hat mich so aggressiv gemacht, weil ich dachte, oh ja, natürlich, hier sind überall riesengroße Schilder. Die habe ich nicht gesehen. Klar, ich laufe jetzt nicht das 10. Mal im Kreis und habe zufällig ein riesengroßes Schild mit Aufzüge. Der hat mich so dumm dargestellt. Also ich habe mich so richtig dumm dargestellt gefühlt. Und dachte so, was soll denn dieser Seitenhieb jetzt? Im Grunde genommen ist er jetzt, glaube ich, gerade genervt. Ich weiß nicht, ob er genervt war, dass er wieder runterkommen muss. Es hat mich einfach nur, ich war aggressiv. Ja, und dann, ich bin ja das trotzigste Kind der Welt.
Was?
Ich bin dann einfach weiter im Kreis gelaufen. Ich wusste, dass er dahin kommt, wo ich gerade stehe, aber ich dachte, nö, ich bleib jetzt nicht hier stehen. Ich laufe jetzt weiter. Ich bin jetzt die Dumme, die hier rumläuft und sagt, okay, ich gehe jetzt los, dann suche ich jetzt dieses große Schild. Das war ich in dem Moment. Und dann war er natürlich genervt, weil er sich gedacht hat, wieso ist denn die jetzt nicht da, wo sie gesagt hat, wo sie ist? Und so ging das halt so weiter. Turns out, der Fahrstuhl war außerhalb des Parkplatzes. Was ich nicht sehen konnte und dieses Schild auch nicht gesehen habe, weil ich ja durch den strömenden Regen gelaufen bin, um in dieses Parkhaus reinzukommen und er aber, als der Regen vorbei war,
ach so,
zurückgekommen ist und Zeit hatte zu sehen, oh, da ist ein großes gelbes Schild, da steht, oh, ist ja auch völlig wurscht. Aber es, auf jeden Fall mit dieser Laune bin ich nach Hause gefahren und dann stellte sich die Frage, eine Entscheidung, die ich treffen musste, möchte ich jetzt gleich zu Hause bleiben? Oder möchte ich gemeinsam mit meinem Freund, es ist ungefähr so 10 Minuten entfernt, zu einem gemeinsamen Pärchen zu Besuch gehen?
Ja.
Das war eigentlich geplant. Eigentlich war geplant, dass ich zusammen mit meinem Freund zu Freunden gehe und wir da gemeinsam einen Abend verbringen.
Frage?
Ja.
Aber es lag jetzt daran, dass diese Fahrstuhlsituation und die Stolz- und Konfliktsituation dich quasi aus Trotz haben zu Hause bleiben lassen wollen.
Wir haben uns schon im Parkhaus noch vertragen. Wir haben uns ausgesprochen, okay. Wir haben uns vertragen und waren auf dem Rückweg schon wieder ein Herz und eine Seele. Nichtsdestotrotz war ich einfach ausgelaugter, weil diese Zickereien mich einfach energetisch komplett aussaugen.
Möbelhäuser sowieso auch insgesamt.
Ja, und das war dann so, du kennst das bestimmt, dieses Gefühl, als hätte man gerade einen Kater hinter sich. So, man hat so einen leichten Kopfschmerz vom Stress. Irgendwie ist man müde körperlich. Und dann denkt man so, ja, auf dem Plan steht, dass ich jetzt heute Abend wegen besuchen gehe. Aber gleichzeitig glaube ich, dass es mir gut tun würde, zu Hause zu bleiben. Und mein Freund ist da total verständnisvoll. Also der tackert mich nie auf Plänen fest. Der sagt so, was möchtest du denn? Willst du lieber zu Hause bleiben? Sonst bleib doch zu Hause, bestell dir was zu essen, mach dir einen Tee, schau dir eine Serie an. Und dann kommt der Moment, in dem ich mich entscheiden muss. Und ich kann es nicht.
Jetzt ist die ganz große Frage. Ich kenne diese Situation zu 100%. Was bringt dich zur Entscheidung und wieso kannst du dich nicht entscheiden?
Ich kann mich nicht entscheiden, weil ich irgendwie in dem Moment, ich kann das nicht fühlen. So, das ist so, was ist, ich weiß dann, ich habe auf nichts richtig Lust. Und gleichzeitig könnte ich mir vorstellen, dass alles cool werden könnte. Und dann bin ich total überfordert. Dann habe ich Angst, weil ich denke dann so, hä, aber ich habe mir doch vorgenommen, mehr mit meinen Freunden zu machen. Und dann so, nein, aber ich habe mir auch vorgenommen, mehr alleine zu sein. Und dann gehe ich die ganze Zeit Argumente in meinem Kopf durch. Aber alles, was ich will, ist einfach nur dieses Gefühl, das sagt, ja, das will ich.
Ich kenne das zu 100%. Bei mir ist das ganz, ganz ausschlaggebend. Und das hat mich schon immer begleitet, schon wirklich von den ersten Partys an. Ist, ich habe dieses unterschwellige Gefühl, immer etwas zu verpassen.
FOMO.
Wie?
FOMO?
Was bedeutet das?
Fear of missing out.
Übelst. Und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin tatsächlich heute in genau dieser Situation, genau in dieser Situation und ich bin eigentlich alt genug, um das rational entscheiden zu können und ich weiß, zu Hause sein ist für mich genau das Richtige gerade. Jetzt in dieser Situation, ich bin so gestresst und ich brauche so viel Ruhe und Zeit für mich und so weiter und so fort, aber ich habe Angst. Ich habe Angst, etwas zu verpassen und Instagram, was auch immer, nimmt mir das so also reibt mir das dann die ganze Zeit unter die Nase, was ich verpasse. Und das macht mir so ein scheiß Gefühl, weil ich kenne genauso das Gefühl, wenn man sich aufrafft. Ich liebe das Gefühl, wenn ich sage, ich habe mich aufgerafft, ich habe mir irgendwie einen Lippenstift drauf gemacht und ich fühle mich gerade richtig nice irgendwie. Und dann merke ich, geil, es hat sich total gelohnt. Ich kenne aber zu, ehrlich gesagt, zu 90-80% die Situation, wo ich denke, boah, ich hätte auch echt geil zu Hause bleiben können und noch eine Folge das und das gucken können. Und deswegen ist man halt immer in diesem ständigen Konflikt und ich habe noch nicht herausgefunden, wie man dazu lernt.
Also das Ding ist, FOMO habe ich, also dieses, diese Angst, was zu verpassen, habe ich selten. Gott sei Dank. Wenigstens eine der Ängste, die ich nicht so oft habe. Ich weiß, dass sehr viele Freunde von mir sie extrem ausgeprägt haben. Und immer, wenn ich zuhöre, denke ich so, boah, krass, super stressig. Aber ich kenne das natürlich auch. Es ist nicht so, dass ich das nicht auch kenne. Aber ich habe das nicht so häufig. Ich weiß nur, dass als ich ein bisschen jünger war und als mein Leben ein bisschen aufregender war, beziehungsweise ich zum Beispiel ganz viele Missionen hatte, ich wusste, auf der und der Party ist der Boy, den ich toll finde, oder heute Abend ist der Abend auf dieser Veranstaltung, wo ich mich mega drauf freue, dann war das gar keine Frage. Da hätte ich noch so müde sein können, da hätte ich seit 3 Tagen nicht schlafen können. Natürlich wäre ich da hingegangen, weil ich Bock habe, weißt du? Und jetzt bin ich in so einem Lebensabschnitt, wo die meisten Dinge, die mir passieren, die aufregend sind, entweder einfach schöne, gemütliche Situationen sind oder aufregend in Bezug auf Arbeit. Also meine Arbeit gibt mir sehr viel so Excitement, so, oh mein Gott, morgen ist der Tag, wo das und das rauskommt. Und das gibt mir auch sehr viel. Aber in meinem Privatleben habe ich Probleme, Entscheidungen zu treffen, weil ich oft auch gestresst bin und dann einfach nicht weiß, wann ist es Zeit, sich Zeit für sich selbst zu nehmen und wann ist es Zeit, rauszugehen? Kann ich nicht gut.
Kann ich aber auch
im Allgemeinen nicht gut. Und ich habe mich an diesem Abend dazu entschieden, nicht mitzugehen. Und es war, glaube ich, im Nachhinein eine gute Entscheidung, weil ich eh viel zu wenig Zeit alleine verbringe. Aber gleichzeitig habe ich gedacht, wie kann es sein? Wie viele Menschen auf der Welt wünschen sich, dass sie gefragt werden, was möchtest du? Wie kann ich dir dabei helfen, eine Entscheidung zu treffen, die dir gut tut? Und so ist mein Freund.
Richtig süß.
Das ist ein richtig süß. Wie viele Menschen würden sich das wünschen? Und mich macht diese Frage wahnsinnig. Mhm.
So, also würdest du dir wünschen, dass er sagt, so, ich glaube, es ist das Beste, wenn du jetzt heute zu Hause bleibst, weil dann kannst du Me-Time haben und so weiter. Ja, okay. Mhm.
Und seit diesem Abend ist es mir aufgefallen, es ist nicht nur dann, ich habe allgemein Probleme damit, Entscheidungen zu treffen. Ich habe jetzt ich habe Bilder für unsere Wand bestellt im Schlafzimmer und ich hatte einen Gutschein und ich habe jetzt 3 Tage gebraucht, die zu bestellen. Ich habe diesen Warenkorb über 3 Tage lang mit meinem Freund zusammen perfektioniert und natürlich gehört da Perfektionismus mit zu, aber ich habe teilweise einfach 3 Bilder angeguckt, wusste, ich muss mich für eins entscheiden und ich habe fast Nervenzusammenbruch gekriegt.
Oh, scheiße, ich verstehe das total. Ich gehe dann ganz oft nach dem Ausschlussverfahren, weil ich weiß meistens, was ich nicht will.
Das ist das Allerbeste, wenn mein Freund reinkommt und sagt, wir nehmen jetzt das und auf einmal weißt du genau. Nein, ich wusste bis eben nicht, was ich will, aber was du willst, will ich auf jeden Fall nicht.
Das ist nämlich dann das, wonach ich gehe, aber ich kenne das ganz, ganz, ganz doll und die Zeit ist so rar, dass man immer die perfekten Entscheidungen treffen will irgendwie.
Mhm.
Und zum Beispiel, ich weiß, dieses Wochenende ist nur so kurz und dann wartet wieder ganz viel auf mich, das heißt, ich muss jetzt heute für mich entscheiden, will ich da jetzt mit hin? Oder möchte ich gerne zu Hause bleiben und richtig entspannen und ganz alleine im Bett liegen, was essen und abgammeln?
Mega schwierig.
Ich kann das auch ganz schlecht und ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich glaube, das hat nicht jeder dieses Gefühl. Also die meisten Menschen, die ich kenne, die sagen, nee, kein Bock oder übelst Bock. Ich mach das. Ich kann es aber wirklich so, so, so gut verstehen. Und ich möchte noch mal kurz was dazu sagen zu Abendmissionen. Da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es uns so schwer fällt zu sagen, ich gehe abends jetzt an einem Samstagabend noch da und dahin oder da und dahin, ne? Und das liegt einfach daran, weil wir noch keine Mission mehr haben. Und früher waren wir jeden Samstagabend unterwegs, jahrelang, weil wir Missionen hatten. Und jetzt haben wir halt keine.
So. Mit Mission zur kurzen Übersetzung bedeutet es, man ist Single. Da ist jemand, den man ganz sweet findet.
Oder auch
findet
nicht.
Jemanden ganz sweet. Und oder auch
man
nicht.
Ist auf der Suche, jemanden sweet zu finden.
Wenn man auf der Suche ist, ist die Party ein größerer Magnet. Und ich weiß, dass viele Leute jetzt sagen, hä, nein, man kann auch Party machen ohne Alkohol und ohne, dass da ein Boy ist, auch wenn man vergeben ist. Ja, das kann man natürlich alles und das machen
Voll,
wir
ja.
auch. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, also es ist zumindest in meiner Welt, mit meiner Persönlichkeit so, Partys waren aufregender, als ich eine Mission hatte.
Ja, total.
Ne?
Wenn
und auch länger. Jetzt ist es so, ich komme auf eine Party, denke, geil, okay, komm, hier einen kurzen, geiles Lied. So, und dann gehe ich tanzen und so nach anderthalb Stunden denke ich, oh, jetzt habe ich alle Energie rausgelassen. Oh, wollen wir nach Hause gehen oder wollen wir irgendwo hingehen, wo ich euch verstehen kann? Also, was ihr sagt? Und früher war das so, was, wir sind doch erst seit 7 Stunden hier und ich habe noch nicht mal geknutscht. Gib mir noch mal 10 Tequila, weil ich habe ja mich nicht schon dreimal übergeben, damit ich noch länger durchhalte, weil Tim ist noch auf der Tanzfläche.
Genau, genau. Aber ich glaube, die Leute müssen einfach auch mehr spektakuläre Partys feiern, dass man wieder mehr was... Also wenn du und Kevin jetzt sagen würdet, ihr macht eine 70er-Jahre-Party... Dann würde ich...
Emil,
komm!
Die kann Kevin alleine veranstalten. In meiner Welt gibt es höchstens eine 90er- oder 2000er-Party. Ich bin nicht künstlerisch genug, als dass ich eine 70er-Jahre-Party gebe.
Okay, ich wäre auch bei einer 90er- oder 2000er-Party, wäre ich so krass vorne mit dabei. Also wenn du und Kevin jetzt irgendwas veranstalten würdet und wenn's...
In der Stadthalle Lübbecke meinst du?
Egal wo. Dann würde ich ja kommen. Was ich damit sagen möchte, ist, die Leute müssen sich mehr Mühe geben, um Feiern zu veranstalten, sozusagen.
Echt, macht mal Partys und ladet uns ein.
Ja, und dann werden wir ganz vorne mit dabei sein.
Ja.
So ist das.
Und euer Klo vollkotzen.
Genau.
Nein, natürlich nicht, weil wir kennen unsere Grenzen. Ich bin ja gegen Alkohol.
Ich bin gegen Tequila, auf jeden Fall.
Ja, oh, gegen Tequila bin ich auch. Seit dem, wie heißt denn dieser Schuppen?
Lindenhof.
Da war in dieses Stereo. Da hatte ich meine sehr, sehr furchtbare Tequila-Erfahrung. Da gab es immer Tequila, ich weiß nicht, ob es das heutzutage noch geht, Tequila für 1 Euro gab es da immer.
Billig.
Und das, ich habe noch nie Tequila vertragen. Ja.
Okay.
So viel dazu.
Ja, würde ich sagen, war nett, mit dir gequatscht zu haben.
Ja, finde ich auch. Wir haben jetzt auch wirklich lange genug gequatscht,
genau.
Die Junge.
Wir haben lange genug gequatscht, es war viel dabei. Witzige Sachen, Tränen.
Und ich möchte gerne, dass ihr uns Feedback sendet auf Instagram.
Gott.
Darüber würden wir uns sehr freuen. Und wie gesagt, jackandsampodcast@gmail.com, wenn ihr Themen, Wünsche für die nächste Folge habt.
Genau.
Boom. Mic drop.
Wir wünschen euch noch einen schönen Sonntag und wir hören uns in 14 Tagen wieder, würde ich sagen.
Macht's gut.
Bis dann. Tschüss.